What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Movie Break Podcast. Dieses Mal wieder mit einem sehr speziellen Spezialthema, was super spezial ist. Und zwar konzentrieren wir uns dieses Mal auf Spoof-Filme. Ich bin aber nicht alleine, sondern an meiner Seite ist zum einen wieder der Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Und wir haben dieses Mal einen Gast. Stu, möchtest du ihn ankündigen?
Aber natürlich. Heute zu Gast ist ein ganz wunderbarer Mensch, den ich vom Telestammtisch erkenne, nämlich der Thilo.
Ja, der alte Schwede aus München grüßt euch auch.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du auch da bist, du. Genau, Spoof-Filme. Warum reden wir heute eigentlich über Spoof-Filme? Es war ein expliziter Wunsch von Stu. Stu, kannst du vielleicht ganz kurz was sagen, warum wir jetzt über Spoof-Filme gleich reden?
Ja, wir haben vor 2-3 Monaten einen Leslie Nielsen-Cast gemacht. Der hat uns sehr gut gefallen und euch anscheinend auch. Und ich liebe Spoof-Movies. Ich muss revidieren, ich liebe gute Spoof-Movies. Und Spoof-Movies ist ja so ein Subgenre der Komödie, das in den letzten Jahren arg in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und ich wollte einfach mal gerne mit ein paar fähigen jungen Leuten reden. Leider hatte keiner Zeit, also deswegen ist jetzt Thomas und Thilo da.
Ja, heute machen wir
das. Du musst halt mit uns aus Hilfe nehmen, ja.
Gut, dann tatsächlich die Frage, was ist denn überhaupt ein Spoof-Film? Eigentlich ist Spoof-Film ja eher nur so ein Modebegriff, weil eigentlich sind es ja im Kern Parodien. Hat denn jemand eine richtig knackige Begriffserklärung dafür? Ich glaube, Thilo, du hast dich da gerade schon so ein bisschen angeboten für.
Nun ja, ein Spoof-Film ist natürlich also ein Subgenre des Parodiefilmes, allerdings eben nochmal aufgedröselt in ein Subgenre, weil in diesem Film eben ein eigenes oder ein einzelnes Genre eben parodiert wird. Also ob es jetzt Horrorfilme sind oder Science-Fiction oder Agentenfilme. Man schießt sich quasi auf ein Genre ein und das wird dann durch den Kakao gezogen. Und das nennt man dann auf Neudeutsch eben Spoof-Film. Gehört eben, wie gesagt, zu den Parodiefilmen. Aber es geht eben darum, wirklich ein spezielles Genre zu parodieren. Das ist, so könnte man es, glaube ich, definieren.
Was ich ganz spannend finde, für mich ist zum Beispiel Galaxy Quest und Shaun of the Dead sind für mich Parodien, es sind für mich aber keine Spoof-Filme. Für mich sind Spoof-Movies wirklich diese Komödien, die mit diesem, ich nenne es mal Deadpan, mit diesem trockenen Humor arbeiten, wie halt eben die nackte Kanone.
Mhm. Ja, ich habe mal geschaut im Wikipedia-Artikel unter Spoof-Film, da wirst du gleich auf Parodiefilmen verwiesen. Ja. Und da sind sehr viele in der Liste, die ich jetzt gar nicht so eigentlich in das Parodie-Genre oder Spoof-Genre schon gar nicht reingebracht hätte. Und ich gebe dir da recht, ich finde jetzt Galaxy Quest eine wunderbare Science-Fiction-Parodie, aber es ist kein klassischer Spoof-Film, der eben dieses Genre eben durch dieses Deadpan-Writing, auch was jetzt die formelle Umsetzung betrifft, ist es ja eigentlich ein klassischer Film mit richtiger Handlung und der nicht so völlig over the top mit Gags arbeitet, die teilweise ja auch optisch sind oder eben mit Wortwitzen gespickt ist. Deswegen würde ich den jetzt tatsächlich auch nicht dazu zählen.
Ich finde, für mich zum Spoof-Movie gehört auch immer, dass der Film sich selbst nicht ernst nimmt. Und so toll ich Galaxy Quest oder Shaun of the Dead finde, ich finde, das sind Filme, die nehmen sich ernst. Was auch mit ihrer Qualität ausmacht.
Eben, das ist, wie gesagt, ein klassischer Film mit Handlungsbogen und so weiter und so fort, der natürlich eben in die witzige Richtung schlägt und natürlich schon ein Genre aufs Korn nimmt. Aber bei den Spoof-Filmen, da hast du ja eine viel höhere Gagdichte und der Film ist immer mit so einem großen Augenzwinkern und wie gesagt, bricht auch gerne die typischen formellen Bedingungen eines Filmes auf. Ja.
Also klar, also was auch sehr augenscheinlich ist, wenn du so einen klassischen Spoof-Film hast, die Figuren machen halt keine Entwicklung durch. Also ein Frank Drebin bleibt Frank Drebin. Ob er jetzt verheiratet ist oder nicht, er bleibt immer Frank Drebin, während jetzt eben bei anderen Parodien, also ein Sean entwickelt sich, Tim Allen in Galaxy Quest entwickelt sich. Von daher ist das für mich auch immer so ein Indikator dafür, ob es jetzt eine Parodie nur ist oder halt ein Spoof-Movie.
Genau. Die Charaktere haben ja auch nicht wirklich Tiefe bei den klassischen Spoof-Filmen, sondern das sind ja so ein bisschen so Abziehbilder, auch wenn Frank Drebin natürlich ein toller Charakter ist, aber er ist Charakter, im Grunde nur ein Abziehbild, er ist ein Cartoon im Grunde, er ist ein Abziehbild und der hat eigentlich nicht wirklich eine Charakterentwicklung.
Ich glaube, das ist auch wichtig, so eine enge Definition zu finden, weil sonst verrennt man sich, glaube ich, wenn man so diese Parodien und Spoof-Movies so ein bisschen aufdröseln will. Ja. Weil natürlich Spaceballs beispielsweise würde ich auch ganz klar zu den Spoof-Filmen zählen, obwohl er aber trotzdem eine klassische Geschichte erzählt und die Figuren, obwohl sie Abziehbilder sind, zumindest einen kleinen Weg nach vorne machen. Ne? Aber klar, deswegen ist es halt so wichtig, da eine enge Definition zu haben.
Aber vielleicht ist da bei Spaceballs interessant, wer ihn gedreht hat, nämlich Mel Brooks, zu dem wir ja gleich kommen, der ja schon so ein bisschen, ich nenne es mal so, die Hebamme des Spoof-Films ist.
Ja, könnte man, glaube ich, so sagen, ja. Der Godfather.
Genau, weil Parodien gab es natürlich vorher schon, über die Jahre hinweg, über die Jahrzehnte hinweg. Aber in den 70er Jahren passierte nämlich etwas. Und genau das, was du gerade schon gesagt hattest, Regisseur und Autor Mel Brooks ist aufgetaucht und hatte 1974 Der wilde, wilde Westen gedreht und in die Kinos gebracht. Und ich glaube, damit können wir tatsächlich auch schon direkt in die erste Epoche der Spoof-Filme starten, weil wir hatten so kurz nacheinander mehrere Filme, also quasi Der wilde, wilde Westen, ne, als Auftakt und dann Frankenstein Junior, dann Mel Brooks Letzte Verrücktheit, Silent Movie und Mel Brooks Höhlenkoller und natürlich auch noch ein paar mehr. Aber was ist denn jetzt tatsächlich, was hat sich geändert quasi? Was war das Besondere bei diesem Film und was ist das Besondere vor allen Dingen an Mel Brooks?
Ich würde sagen, dass die Filme, die du genannt hast, im Gegensatz zu den späteren Spoof-Filmen von den Zucker-Brüder Jim Abrahams im Speziellen, deutlich noch fokussierter waren auf ihre Geschichte, die sie erzählen. Dass die Charaktere noch, sage ich mal, echte Charaktere waren, die sich auch weiterentwickelt haben. Dazu war Mel Brooks immer ein sehr musikalischer Regisseur. Der hatte ja auch mit Musicals sehr großen Erfolg, sei es auf der Leinwand oder am Broadway. Und es fehlte irgendwie immer so noch so ein bisschen der Wahnsinn. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, nur er hat, glaube ich, schon quasi angefangen, da diese Grenze zu überschreiten. Also auch wenn es noch betuliche Schritte waren. Ja. Aber im Grunde war er schon der Pionier, der da teilweise auch so schon aberwitzige Sachen gebracht hat, die man so eigentlich vorher auch noch nicht gesehen hat. Aber wie gesagt, noch jetzt nicht in der Größenordnung wie die Zucker-Brüder und Abrams. Aber ich glaube, er hat die Tür geöffnet auch für diese Leute.
Ja. Und was ich auch noch sagen muss, ich finde Mel Brooks, also der wäre auch, glaube ich, ein richtig guter Genre-Regisseur, weil er es wirklich teilweise perfekt schafft, die zu imitierten Genres wirklich so zu imitieren. Also so ein Frankenstein Junior, von der Optik, vom Look her, wirkt das wirklich fast wie 1:1 wie der originale Frankenstein. Und das nicht nur wegen dem Schwarz-Weiß-Look.
Ich stelle mir ja manchmal vor, wie die Leute dann 74 ins Kino gegangen sind, um Der wilde, wilde Westen zu gucken. Und völlig von der Socke waren quasi, was sie da zu sehen bekommen haben. Weil der Film ist, ich glaube, das gab es schon vorher und öfter, aber der durchbricht ja auch so ein bisschen die vierte Wand, indem er dann auch zeigt, dass das quasi ein Film ist, einem Filmset und da gedreht wird beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch alles so ganz neue Methoden, die damit eingebaut worden sind, die dann natürlich über die Jahrzehnte hinweg in Spoof-Filmen dann noch verfeinert wurden. Aber ja, das ist ja, der Auftrag.
Auch so Running Gags etabliert wie
genau.
Blücher.
Ja, genau.
Das war auch schon relativ neu. Also das hat dem schon den Boden geebnet, würde ich mal sagen. Ja.
Kennt ihr alle vier Filme, die ich vorhin genannt hatte?
Muss ich gestehen, leider nicht alle. Die habe ich dann, wenn auch, in sehr, sehr jungen Jahren gesehen. Mein Vater hat mir die, glaube ich, mal näher bringen wollen aus der Videothek damals. Ja, sowas gab's. Hat mir mitgebracht. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr so direkt an die Filme, muss ich gestehen. Ich habe dann erst so wieder bei Spaceballs, den habe ich dann natürlich im Kino gesehen und so. Dann die habe ich dann schon richtig abgefeiert. Aber die Älteren, muss ich gestehen, müsste ich mir mal wieder anschauen.
Also ich habe Der wilde, wilde Westen bislang noch nicht gesehen. Frankenstein Junior habe ich vor 2 Jahren das erste Mal gesehen und fand ihn gut, aber so richtig Klick gemacht hat es nicht. Und Höhenkoller und Silent Movie, das waren so Kinderfilme auch von mir, die ich also mit 10, 11 Jahren gesehen habe. Die müsste ich mir nochmal angucken. Und Kollege Pascal Reis, schöne Grüße, hat halt die jetzt nochmal gesichtet vor einiger Zeit und meinte, die sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Das werde ich auch mal in den nächsten Wochen hoffentlich mal tun.
Also mir geht es da ähnlich. Also die ganzen Frühwerke, also Der wilde, wilde Westen habe ich zum Beispiel auch erst vor ein paar Jahren endlich nachholen können. Sehr sträflich von mir, weil ich bin ein großer Western-Fan und der gehört irgendwie da einfach mit rein und mit dazu. Frankenstein Junior kenne ich bisher aber noch gar nicht beispielsweise. Und die anderen beiden habe ich auch vor ewigen Zeiten mal gesehen und müsste die halt nachholen. Ich glaube, es sind eher so die Spätwerke dann nachher von Brooks in den 80ern und 90ern, die mir zumindest vor allen Dingen noch präsenter sind und die ich auch, glaube ich, öfter gesehen habe einfach.
Ja, also Spaceballs und seinen Robin Hood, die kann ich mitsprechen.
Ja, okay. Ja, genau. Also ich hab da so ein bisschen Angst, sage ich jetzt mal, wenn ich mir diese Frühwerke von Mel Brooks anschauen würde, dass die mich dann gar nicht so peitschen würden, weil sie einfach schon so ein bisschen überholt sind. Würden mich eher enttäuschen.
Das war, glaube ich, auch mein Problem halt mit Frankenstein Junior. Also ich erkenne an, dass der wirklich toll gemacht ist und ein gutes Gespür für Comedy hat, aber die Comedy hat mich halt manchmal einfach nicht abgeholt. Trotz allem, alleine halt der Cameo von Gene Hackman ist es, glaube ich, wert, den mal zu gucken.
Ja, aber es hat sich halt einfach über die Jahre so viel getan in dem Genre auch, dass das vielleicht, wie gesagt, als Frühwerk gefeiert werden kann, aber irgendwie schon so ein bisschen überholt ist. Ja. Ich glaube schon, dass das der Fall ist.
Wenn wir über den Erfolg von Mel Brooks an den Kinokassen reden, müssen wir auch so ein bisschen über den Zeitgeist, glaube ich, reden. Weil es hat sich ja in den 70er Jahren hat sich ja ein bisschen was verändert. Ne? Und ich glaube, dass Mel Brooks so erfolgreich sein konnte, lag auch tatsächlich an der geopolitischen und wirtschaftlichen Lage der USA. Wir erinnern uns, der Vietnamkrieg war quasi zu Ende und wir hatten halt davor eine lange Zeit in den Kinos eher so stoische Helden. Ne? In den Western-Genre hat sich das natürlich dann auch in der Zeit mit dem Vietnamkrieg sehr stark verändert. Und jetzt haben wir so dieses Fenster, was sich öffnet, so für Verrücktheiten, auch für Banalitäten natürlich aber auch. Und wenn wir jetzt gleich auf das Jahr 1977 gucken, auch so ein bisschen, es wird lockerer.
Mhm. Mhm. Ein bisschen anarchischer auch.
Genau.
Ja.
Und da sind wir ja gleich bei, ich sag mal, der Keimzelle des klassischen Spoof-Films, würde ich es mal nennen, oder? Was sagt ihr?
Definitiv. Ja. Also für mich ist der Film, der 1977 rauskommt, den wir gleich sprechen werden, wirklich so die Geburtsstunde des.
Ich nenne jetzt einfach mal den Namen, ja, weil der so schon so rumwabert. Und zwar Samuel L. Bronkowitz präsentiert Kentucky Fried Movie im Jahre 1977.
Ja, wobei.
Wer möchte denn mal den Start machen dafür?
Also als der im Fernsehen lief, das erste Mal hier, da war das tatsächlich ein Erlebnis. Es war Talk of the Town am nächsten Tag, also am Schulhof oder in der Arbeit, am Kopierer, keine Ahnung. Diese Sprüche hat plötzlich jeder mitgesprochen, wir bringen neue Harmonie auf eure Planeten, wir bringen neue Harmonie auf eure Planeten oder solche Sachen. In die Popcorn, die sie gerade essen, hat jemand reingepisst. Film nach 11. Also das war wirklich unglaublich. Sowas hat man vorher eigentlich nur so von Monty Python gekannt, ja, dass man da diese Sprüche einfach alle weggerotzt hat. Und der Film hat halt eine unglaubliche Gagdichte, die man so noch nie gesehen hat und ist so durchgeknallt. Auch wenn er natürlich einen Mittelteil hat, der den ganzen Film eher als Spoof-Film von so klassischen Kung-Fu-Filmen erscheinen lässt. Das ist, glaube ich, fast über eine halbe Stunde, diese Sequenz, die quasi so ein Spoof-Film im Spoof-Film ist, aber die nichtsdestotrotz auch einfach genial umgesetzt. Und ja, sowas hat man vorher noch nicht gesehen. Und es war auch so respektlos teilweise, ja, mit dem Danger Seeker zum Beispiel, der dann zu diesen Schwarzen geht und Nigger brüllt und dann wegläuft in so einer Evil-Knievel-Kostümierung. Und also das war Wahnsinn. Und man hat so gemerkt, dass die auch so einen Spaß dran hatten, diesen Film zu machen. Das überträgt sich wahnsinnig auf den Zuschauer. Und ja, also wir waren von den Socken und es sollte ja dann noch viel mehr kommen.
Ja, genau. Bevor du startest, du ganz kurz. Mhm. Genau, Regisseur war John Landis, der quasi 4 Jahre vorher sein Debüt hatte mit Schlock das Bananenmonster. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals mal gesehen habt.
Nein. Ja, im österreichischen Rundfunk lief der mal. Und da habe ich den gesehen als Kind und war auch schwer angetan.
Genau, das ist auch so ein typisches Anarcho-Trash-Ding aus dieser Zeit einfach. Und das ist schon erstaunlich, dass quasi 4 Jahre später dann Landis sich nochmal so steigern durfte. Und er hatte natürlich auch tatkräftige Unterstützung, weil er hatte diesmal nicht das Drehbuch geschrieben, wie bei noch bei Schlock, sondern er hatte ein ein Trio, ein Dream Team, hätte ich fast gesagt. Und zwar David und Jerry Zucker und Jim Abrahams.
Das waren ja College-Kumpel, glaube ich, die sich da kennengelernt haben und zusammen beschlossen haben, Filme zu machen und dann einfach rumgesponnen haben. Ich glaube, da waren auch Drogen im Spiel.
Ja, definitiv,
diese,
ja.
Diese Drehbücher geschrieben haben. Also es war ein absoluter Glücksfall, dass die sich getroffen haben und damit Landis natürlich auch einen sehr fähigen Regisseur gefunden hat.
Ja, die Zuckers und Abrahams, kurz Zaz oder ZAZ, haben angefangen, auf dem College wirklich so diese Sketche zu schreiben und dann aufzuführen. Und das ist dann wohl relativ in dem ihrem Umkreis halt beliebt geworden. Und so ist dann auch John Landis in ihrem Dunstkreis aufgetaucht. Wenn man so will, ist es so, also ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn die damals schon sowas wie YouTube gehabt hätten.
Ja, die wären eine Sensation geworden.
Wobei, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Kentucky Fried Movie ist ja unglaublich, was Sexualität angeht, wie offen und freizügig der ist. Ich kann mir vorstellen, dass es so heute nicht mehr gemacht worden wäre. Da sind halt Dinger drin, also ich sag jetzt nur katholische Schulmädchen in Not oder halt der letzte Sketch mit diesem Nachrichtensprecher, der da zuguckt, wie dieses Pärchen da auf der Couch plötzlich anfängt rumzurammeln. Ich glaube nicht, dass das heutzutage noch so gemacht worden wäre. Ich glaube tatsächlich.
Meinst du, das war so diese 70s-Geschichte einfach, so
ja,
freie
ja.
Liebe auch und so?
Ich glaube tatsächlich, wir sind da Brüder geworden.
Ja, ich meine, wenn man überlegt, wie damals ja auch Kinos waren, ne? Also ich habe letztens gerade wieder eine Dokumentation dazu gesehen gehabt, in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, wenn du da halt in New York warst, bist du halt, ich habe die Straße vergessen, die sie hieß, egal, bist du da halt in diese Kinomeile gegangen und da sind halt wöchentlich neue Filme erschienen, jeglicher Kontur und Milieu und sonstigen, ne? Und da liefen halt die ganzen Expositionsfilme beispielsweise auch und die ganzen Kung-Fu-Filme, die sich dann Reihe rumging und die Kinos und die Leute sind halt einfach reingegangen. Und ich glaube, in diesem ganzen Bereich ist ja auch das Sexkino sehr, sehr stark nach vorne gepusht in dieser Zeit, auch in New York vor allen Dingen. Da gibt es übrigens auch eine schöne Serie drüber. Und deswegen war das, glaube ich, auch möglich. Und ich gebe dir recht, Stu, ich meine, wenn du sowas heute in einzelnen Clips auf YouTube hochladen würdest, ne, dann kannst du quasi... Ich glaube, ein paar Sekunden später kriegst du schon die Sperre rein und dann war es das halt. Ne? Und das war so ein Zeitding, so ein Zeitfenster, was da einfach offen war. Und ich würde auch pauschal jetzt sagen, Kentucky Fried Movie würde heute so auch nicht mehr gedreht werden können. Also da würde, glaube ich, keiner mehr Geld irgendwie mit reinbuttern. Da sind natürlich auch ein paar Sachen drin, die sind ein bisschen sexistisch aus der heutigen Perspektive.
Ja, er ist halt politisch völlig unkorrekt, der Film. Aber das war ja das Erfrischende auch irgendwie. Dass das plötzlich salonfähig wurde, auch mal über sowas zu lachen. Und ich glaube, keiner hat es den Film böse genommen, weil der einfach auch mit so einem wahnsinnigen Augenzwinkern daherkommt. Und keiner kann den, ich glaube, die sind über jeden Verdacht erhaben, die Macher.
Ja, auf jeden Fall.
Sollte es zu einem vorzeitigen Samenerguss kommen, greifen Sie zu der Platte
Freude am Sex mit Big Jim Slade. Big Jim, früher Mitglied der Kansas City Chiefs, verfügt über Peitschen, Ketten und einen ungeheuren sexuellen Appetit, der ihnen die Schuhe auszieht. Big Jim befriedigt das schwache Geschlecht rund um den Erdball.
Was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, was erwartet denn einen, wenn man jetzt Kentucky Fried Movie guckt? Denn es ist ja jetzt kein, ich nenne es mal, klassischer narrativer Film. Es ist ja wirklich, ich würde fast schon sagen, Zeitgeist.
Keine Moment. Handlung. Ne? Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Sketchen, sehr bunt durchgewürfelt und eine etwas längeren Sequenz, eben die diese Kung-Fu-Filme parodiert. Aber sonst ist es ein wahnsinniges Potpourri aus Irrsinn eigentlich, sehr schnell und Abwechslung gemischt.
Ich habe das Gefühl, als ich jetzt das letzte Mal geguckt habe, wieder im Prinzip fehlt eigentlich nur das zwischen den Sketchen, dass du so Umschaltgeräusche der Fernbedienung hörst. Es ist ja wirklich so.
Genau, wie bei Switch.
Genau, wie bei Switch. Im Prinzip ist es ja wirklich so einmal quer durch die damalige amerikanische Popkultur. Weil du hast ja gerade gesagt, Thomas, dass der, sag ich mal, der Sexfilm so im Aufkommen war Ende der 70er. Da hast du halt so einen Trailer zu katholische Schulmädchen in Not. Ne? Was ja auch wieder in Deutschland gut passte, weil wir hatten damals hier Schulmädchen und Hausfrauenreport. Dann hast du die ganzen Katastrophenfilme, das wird parodiert hier in diesem Trailer That's Armageddon. Du hast 3D-Filme sind hier, glaube ich, damals auch wieder so ein bisschen Mode gekommen. Da hast du diesen schönen Sketch mit, ist ihm bewusst, dass wir diesen Film gefühlsaktiv zeigen?
Großartig übrigens, ja. Großartig.
Ja, also wenn man darüber spricht, dann hat man fast wieder Lust, den nochmal anzuschauen. Der ist, ja, ich sag mal, auch sehr gut gealtert. Ich meine, der ist von 77, das muss man sich vorstellen. Ja. Und die Gags, die funktionieren größtenteils immer noch. Und man muss ja auch sagen, die deutsche Synchro ist tatsächlich auch ziemlich gut. Die Sprüche gut, ja. Funktionieren im Deutschen auch.
Ich muss auch sagen, ich habe den das erste Mal so mit 12 Jahren geguckt, auf Deutsch natürlich. Und es hat sich so festgebrannt, dass, als ich ihn mir dann vor ein paar Jahren auf DVD geholt habe, ich nach einer halben Stunde gesagt habe, ich weiß, OV hat auch was für sich, aber ich muss den in Deutsch gucken. Der funktioniert für mich echt nur auf Deutsch.
Wenn man damit aufgewachsen ist, irgendwie, dann ist die OV gar nicht mehr so toll. Ja. Und wir kommen auch später noch mal dazu. Die haben sich auch wahnsinnig viel Mühe gegeben bei diesen Synchros und da oft mal noch einen draufgesetzt. Ich sage nur Rainer Brandt mit Schnodderdeutsch und so. Ja. Die haben das Ganze dann oft noch auf ein anderes Level gebracht. Und wenn ich mal diese Kung-Fu-Sequenz ansprechen darf, da ist einfach der Schweizer Spion ist einfach ungeschlagen auf Deutsch. Du zu Deal, mein Schweizer Freund. Du willst unsere Organisation unterwandeln. Du kannst mir doch keine Angst machen, du gelber Schlitzschocke Bastard.
Nein,
ich schicke dich zum Schlafen nach Zürich. Nicht nach Zürich.
Da musste ich wirklich hart lachen, als das kam.
Und in der Originalfassung habe ich es mir jetzt mal angeschaut, kannst du auf YouTube anschauen, da wird er nach Detroit geschickt. Und das ist halt nur so halblustig.
Ja, genau.
Wobei.
Not Detroit! No!
Wobei, da ist natürlich schon klar, warum sie es gemacht haben, weil damals zumindest hätte kein Deutscher verstanden, warum ist es jetzt so schlimm nach Detroit. Was ist Detroit sowieso eigentlich? Ne?
Eben, aber die haben halt dann mit diesen Dialekten gearbeitet, was wir dann ja später dann auch nochmal bei Airplane besprechen werden.
Ja. Nun zu Dill, mein Schweizer Freund. Euer Nachrichtendienst versucht, die Belge des Dr. Klan mit Agenten zu unterwandeln. Mir machst du keine Angst, du schlitzäugiger gelber Bastard! Will schicken dich zu schlafen nach Zürich.
Nein, nicht nach Zürich! Nein, bitte das nicht! Nein, bitte vielmals!
Diese Anarcho-Synchronisation aus den 80ern, die vermisse ich auch heute, ehrlich gesagt.
Ja, sowas gibt's einfach nicht mehr. Ja. Das war einfach großartig. Also dieses Schnodderdeutsch, da kann ich mich heute noch beömmeln, wenn ich irgendwelche Rainer Brandt-Synchros sehen darf, das ist schon toll.
Ich habe ihn ja jetzt gerade frisch nochmal gesehen gehabt. Ich habe eine Hausaufgabe von Stu bekommen für den Podcast und ich sollte ihn nochmal gucken. Mhm. Habe ich natürlich getan.
Natürlich. Ja,
natürlich. Und ich muss gestehen, manche Gags sind richtig, richtig spitze, auch heute noch. Mhm. Zum Beispiel, wo das drin vorkommt, was ist, wenn man kein
Zinkoxid
mehr hat.
Zinkoxid.
Das ist wirklich großartig. Also da lag ich fast flach auf dem Boden vor Lachen. Oder auch gleich die erste Sequenz, wo dann gesagt wird, du hast es vorhin schon angesprochen, Thilo, wir haben in euer Popcorn gepinkelt.
Ja.
Einfach so Dinger, die ja zwischendurch rausgehauen werden. Ich muss aber gestehen, in der Mitte des Films hatte ich dann doch einen starken Hänger einfach mit dieser Kung-Fu-Passage. Die hat mich nicht abgeholt.
Die ist einfach zu lang geworden und wenn du jetzt nicht Fan gerade von diesen typischen Bruce Lee-Filmen bist, dann kannst du wahrscheinlich auch weniger damit anfangen.
Bin ich, total.
Aber trotzdem, da ist auch eine unglaubliche Gagdichte dabei. Allein wie er dann das Zimmer nach Wanzen durchsucht und dann steht der Typ mit dem Richtmikro hinter der Pflanze.
Und das ist einfach. Und dann der Griff da oben zu diesem Boxermikrofon. Abel, das wäre ja ein Fehler.
Nee, also, ja, es gibt auf jeden Fall gute Sachen.
Also ich kann es verstehen, aber für mich war das auch immer so das heimliche Highlight von Kentucky Fried Movie. Also ich habe diesen Film viel meiner Freunde gezeigt, ob sie wollten oder nicht. Und aber hier ein Fistful of Yen musste einfach sein, wirklich. Und da kommt der Wahnsinn auch nochmal so richtig raus. Ich meine, wie besiegt er den Bösen, indem er ihm Wasser über den Kopf kippt und er schmilzt dann. Und dann hat er plötzlich so rote Lackschuhe an und haut die Hacken dreimal zusammen und muss dann sagen, there's no place like home.
Hier übrigens nochmal eine ganz kurze Empfehlung, weil wir ihn nachher, glaube ich, nicht ansprechen werden. Mhm. Und zwar für Black Dynamite aus dem Jahr 2009 mit Michael J. White.
Ja,
der da auch sehr, sehr stark in diese Kerbe mit den Kung-Fu-Filmen und auch den Blaxploitation-Filmen geht. Und der ist wirklich auch super. Hier nur eine kleine Empfehlung dafür. Ja.
Okay.
Schreiten wir
weiter.
Genau, wollen wir mal Kentucky Fried Movie verlassen? Weil danach ist nämlich Folgendes passiert. Die Spoof-Filme sind quasi explodiert in den 80er Jahren. Also wir haben quasi jetzt den Startschuss gehabt und Mel Brooks hat den Weg bereitet und Kentucky Fried Movie hat das Ganze geöffnet. Wir hatten dann auch noch Airplane direkt 1980 und danach ging es ja Schlag auf Schlag, unter anderem mit der Nackte Pistole als TV-Serie, die ja leider gefloppt ist, und dann Top Secret in 1984 und natürlich die kongeniale Reihe Die Nackte Kanone ab 1988. Wer war dafür verantwortlich?
Ja, ZAZ. Oder Zess.
ZAZ. Zess, genau.
Ich möchte hier aber noch mal kurz innehalten und sagen, Leute, dieser Top Secret, den Thomas gerade erwähnt hat, guckt euch den an. Der ist so super. Der wird leider oft vergessen. Ist
großartig. Ja. Das stimmt. Und ich verstehe es nicht. Also ich habe den bei einem Kumpel irgendwie auf Video gesehen und ich habe gedacht, also es war, glaube ich, sogar der erste solche Spoof-Film. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das muss der lustigste Film der Welt sein. Ja. Allein diese Gagdichte, die war so unglaublich. Und so eine Kriegsfilm-Verarsche hatten wir halt auch noch nicht gesehen. Ja. Und die Besetzung ist ja wahnsinnig. Omar Sharif und sowas. Also absoluter Geheimtipp, obwohl es kein Geheimtipp sein sollte. Ja. Wenn ihr Nackte Kanone mögt, wenn ihr Hotshots mögt, wenn ihr Airplane mögt, unbedingt Top Secret anschauen. Der ist kein Deutsch schlechter, vielleicht sogar ein bisschen besser.
Ja. Als Kentucky Fried Movie auf Amazon bei mir zu Ende war, hat er mir auch sofort den Film angezeigt. Und ich dachte mir so, okay, es wird wieder Zeit. Ich habe den Wink verstanden.
Ja, genau. Ja. Nee, stimmt.
Sie haben ihren imitierten Hundekot fallen gelassen. Ich verkaufe keinen imitierten Hundekot. Gar keinen.
Aber fangen wir doch erstmal mit Airplane an.
Ja, bitte.
Und zwar die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Und das war ja nicht nur der Startschuss für die für den Erfolg in den 80er Jahren von ZAZ, sondern auch von einem ganz speziellen Schauspieler.
Lloyd Bridges.
Kareem Abdul-Jabbar.
Nein, natürlich der von uns bereits mit einem Podcast gewürdigte Leslie Nielsen. Mhm. Leslie, du warst der Beste.
Der aber gar nicht die Hauptrolle hat.
Nein. Da muss man jetzt genau. Sagen. Aber er hat eine bestimmte Methode in diese Filme reingebracht, die sich dann quasi fortgesetzt hat. Und ich glaube, du willst gerne darüber reden, denke ich mal.
Ja, für mich ist Leslie Nielsen die personifizierte Deadpan, also dieser trockene Humor. Ja, keiner konnte das so gut rüberbringen wie er. Also wirklich in den abstrusesten Situationen immer so tun, als wäre es normal. Da war er einfach der Meister drin. Wirklich.
Das meinen Sie nicht ernst.
Doch, das meine ich.
Nennen Sie mich nicht ernst. Genau, nennen Sie mich nicht ernst.
Wirklich. Übrigens, Airplane gibt es gerade bei Netflix. Also könnt ihr euch den gerne angucken. Und alleine seine erste Szene, und er tut wirklich gar nichts. Aber ich liege am Boden vor Lachen, weil dann fragt die Stewardess, ist ein Arzt anwesend? Und dann sagt eine ältere Dame, Stewardess, der Herr neben mir ist Arzt. Und sie geht zu dem Typen hin und da sitzt Les Nielsen, hat so ein Stethoskop um den Hals. So, sind Sie Arzt? Ganz recht. Und das reicht schon aus. Und ich liege auf dem Boden vor Lachen, wirklich. Es ist sensationell.
Ja, also das war schon eine Erleuchtung, muss ich sagen, diese Filme. Ich habe, muss ich gestehen, ich habe den zweiten Teil zuerst gesehen, die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff.
Den habe ich auch nie gesehen.
Und bis vor kurzem erst erfahren, dass ZAZ gar nichts damit zu tun haben, obwohl der unglaublich ähnlich ist, also von der Machart. Ja. Und deswegen, ich finde ihn kein Deutsch schlechter sogar. Ich wollte damals im Kino mit meinem Bruder anschauen, Gib Gas, ich will Spaß mit Nena und Markus. Der war dann leider ausverkauft und ich war todtraurig und meine Eltern haben gesagt, hier, du bestehst auch auf Raumschiffe, hier gibt's die unglaubliche Reise im verrückten Raumschiff. Und ich bin so, so froh, dass ich den Film gesehen habe und nicht den Nena-Film. Der ist ja auch so unglaublich witzig. Allein, ich habe gesagt, ich sehe nicht recht die Szene am Anfang, wo die da das Raumschiff boarden und da gehen schwer bewaffnete Typen gehen durch die Security durch und dann kommt eine alte Oma und die wird total gefilzt. Oma, mal sehen, was wir in der Handtasche haben und so. Und nebenan gehen voll die Terroristen vorbei. Also sowas hat man bisher auch gar nicht gesehen. Das war natürlich schon so sehr mit dem Dampfhammer gemacht, aber es war einfach neu und das in einer, ja, ich sag mal, in einer Fülle plötzlich und in einer Geschwindigkeit, dass das einem fast schwindelig wurde. Und dann kommt dann am Schluss noch William Shatner und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Und dann erscheint auf dem Monitor, dann machen sie die Tür auf und der ist einfach hinter der Tür. Aber ihr kennt den Film gar nicht, oder wie war das?
Ich habe ihn vor Ewigkeiten mal gesehen gehabt, aber noch nicht wieder in den letzten Jahren.
Also da kann man ein wunderbares Double-Feature machen mit dem ersten und dem zweiten Teil. Ich habe gelesen, der zweite kriegt ein bisschen viel Hass im Internet ab. Ich verstehe nicht, warum. Ich finde den tatsächlich nicht wirklich viel schlechter als den ersten.
Also aus meiner Erinnerung heraus habe ich den auch tatsächlich immer ein bisschen schlechter in Erinnerung. Deswegen traue ich mich immer nicht, so eine Zweitsichtung zu machen. Aber wenn du sagst, ich sollte es nochmal tun, dann werde ich das machen.
Also ich habe den zweiten noch nie gesehen, aber ich habe, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, überlegt, was ich mir denn heute Abend zum Tagesausklang angucken werde. Und ich glaube, ich habe jetzt meinen Film gefunden.
Ja, tu das. Würde mich auch interessieren, was du sagst, weil ich finde den einfach, der passt zum ersten wunderbar. Mhm. Das ist einfach die Steigerung vom Flugzeug ins Raumschiff irgendwie. Und sonst ist es, sind fast dieselben Schauspieler dabei. Und die Gags sind nicht wirklich schlechter.
Ich habe ja letztes Jahr den Film extra dann nochmal für Movie Break geguckt und auch die Kritik geschrieben. Das war quasi meine erste Begegnung wieder seit 10, 12 Jahren mit dem Film. Und das war einfach wirklich fantastisch, weil das ist auch das Besondere an dieser Art von Film für mich, ne? Also gerade bei ZRZ, weil die schaffen es, so Humor in den Hintergrund einzubauen. Mhm. Der dann so, also vorne hast du die Handlung, die ist präsent, die ist da, die ist irgendwie auch ernsthaft, zumindest vom Versuch her, ne? Ja. Und im Hintergrund passiert so viel, wo du einfach das aufsaugen kannst und entweder schmunzeln oder tatsächlich auch einfach hart lachen musst. Mhm. Das beginnt bei Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug schon am Anfang. Das ist ja relativ, da passiert ja eigentlich nichts, sondern die halten ja dann nur an, wollen alle zum Flughafen, also zum Flugzeug dann, ne? Aber die Durchsagen beispielsweise in diesem Parkbereich, genau. Rot,
die rote Zone.
Genau. Das ist allein, da war ich schon so drin im Film. Und das zieht sich natürlich auch die ganze Zeit. Das ist ja auch deren Ding, deren Methode einfach, was sie auch in diese Filme so eingebaut haben und was Leslie Nielsen dann natürlich auch perfektioniert hat, auch in seiner Art so. Was für mich auch so dieser Kern dieser Filme auch ausmacht. Also wirklich großartig einfach.
Also da passiert so viel, man kann sich den Film so oft anschauen und entdeckt immer noch im Hintergrund irgendeinen Gag, den man vorher nicht gesehen hat, ob es jetzt ein Schild ist, auf dem was Blödsinniges steht oder ob einer einfach irgendwie nur hinfällt und einen elektrischen Schlag kriegt oder so, während vorne eben eine Diskussion oder eine Unterhaltung stattfindet. Mhm. Also das ist schon toll und sowas gab es eben auch noch nicht, dass man einfach so das vollgepackt hat. Die haben gesagt, egal wo wir das irgendwie schaffen, bauen wir noch einen Gag mit ein, ob es jetzt ein Wortwitz ist, ein Schild, ein Prop, ein Geräusch oder eben zwei Lautsprecherdurchsage von zwei Leuten, die sich plötzlich anfangen zu streiten und so. Also das war einfach völlig neu und ist bis heute auch noch unerreicht, finde ich. Also Airplane 1, also Die unglaubliche Reise im Flugzeug, habe ich in manchen Internetlisten gelesen, wird heute noch von vielen als der lustigste Film aller Zeiten gehandelt. Mhm. Und ich bin gar nicht so abgeneigt, mich dem anzuschließen. Der Film ist auch wahnsinnig gut gealtert. Den kann man sich heute noch anschauen und sich wegschmeißen. Fall. Allein wenn ich Captain Over und Roger und wie ist unser Vector Victor? Alles Roger. Wir haben Clearance. Also, das hört einfach nicht auf.
Also was meine Lieblingsszene ist, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe auf Netflix, war die, wo der kleine Junge ins Cockpit kommt und dann diesen Basketballspieler, der diesen
Kareem Abdul-Jabbar,
diesen Co-Pilot spielt macht. Und der Junge immer sagt so, ich kenne sie doch, sie sind doch dieser Basketballspieler. Nein, ich bin
Co-Pilot Murdoch.
Mein Vater sagt, die strengen sich nicht genug an. Hör mal, sag deinem Vater, wenn er so viel läuft wie ich, kann er den Boden mit seiner Lunge aufwischen. Der Captain, der den Jungen dann auch immer schöne Fragen stellt, wie, magst du Filme mit Gladiatoren? Ja,
warst du schon mal
in einer türkischen Sauna? Türkischen Sauna?
Ja, großartig. Was man ja auch noch erwähnen sollte, ist, dass das Besondere an dem Film ja wirklich war, dass ja Les Nils nicht der einzige, in Anführungszeichen, damals noch ernsthafte Schauspieler war, der mitgespielt haben, sondern da war ja auch ein Robert Hayes dabei.
Lloyd Bridges.
Lloyd Bridges, genau. Das hat auch viel ausgemacht. Damals, als diese Leute, also wenn du ins Kino gegangen bist und hast gesagt, okay, ich gucke einen Lloyd Bridges-Film an, Airplane, dachtest du wahrscheinlich wirklich, das ist so ein Airport-Film, ein Katastrophenflugzeugfilm.
Ja, stimmt, das muss man eigentlich noch erwähnen, dass es ja damals so inflationär diese Katastrophenfilme gab, die hießen dann Airport, bis Concorde 80 und alles Mögliche. Das war ja, die kamen ja wie am Fließband raus und das wollten sie dann eigentlich damit parodieren. Ja, das hat man ja heute auch vergessen. Solche Filme gibt es ja auch gar nicht mehr. Mhm. Sonst fliegt ja kein Mensch mehr.
Übrigens, nette Anekdote bei der IMDb, also bei der Internet Movie Database, wo auch so die ganzen Schauspieler gerankt sind, ne? Da gibt es eine Figur, die heißt Otto und die hat auch einen eigenen Cast, der heißt Otto und Otto war der Autopilot.
Der Autopilot, ja. Das ist auch so ein schönes Wortspiel, Autopilot.
Ja, das war das erste Mal als Kind, dass ich Fellatio gesehen habe.
Okay, aber von Puppen gemacht.
Ja.
Ja, den Gag haben sie ja übrigens bei den Simpsons übernommen, dass dann der Busfahrer auch Otto heißt. Ja, mein Gott, also was soll man noch dazu sagen? Damit ging es ja dann weiter, eben auch diese Police Squad-Serie, die nackte Pistole. Für mich auch völlig unterschätzt. Das habe ich auch damals im österreichischen Fernsehen gesehen und ich finde die kein Deut unlustiger als die Filme zum Beispiel, weil da auch so eine unglaubliche Gagdichte drin ist und die natürlich weniger Geld gehabt haben, aber ich finde, die haben das teilweise da sogar noch getoppt drin, weil da waren auch so unglaublich absurde Sachen drin, wie sagen wir mal, ein neuer Händler kommt in die Stadt und eröffnet ein Geschäft. Ein neuer Händler kommt in die Stadt und eröffnet ein Geschäft. Also jeden zweiten Satz war irgendwie auch ein Gag drin versteckt. Ja. Oder wenn sie dann diese Labor sind, im Hintergrund passiert dann wieder so ein Irrsinn.
Ja, genau.
Also wenn man die nackte Kanone mag, sollte man die nackte Pistole unbedingt auch ansehen.
Ja, das haben wir auch schon im...
Da gab es ja nur 6 Folgen.
Es gab nur 6 Folgen und die war ja, hast du schon gesagt, ein Misserfolg. Ich glaube, auch die letzten 2 Folgen wurden, glaube ich, gar nicht ausgestrahlt.
Ja,
und auf Video wurde das dann sehr erfolgreich, was ja dann dazu führte, dass dann ZDZ dann nackte Kanone machen durfte. Aber zuvor haben sie den Film gemacht, den ich gerade eben schon angepriesen habe. Und wir müssen trotz allem noch mal kurz über ihn reden, weil er verdient einfach mehr Aufmerksamkeit, nämlich Top Secret.
Ich kann da gar nicht so gut sagen, weil ich habe den echt vor 16, 17 Jahren geguckt. Deswegen, ja.
Also
vorher frei.
Ich hatte den ausgeliehen von einem Freund oder dem Vater eines Freundes auf Video und ich wusste nicht, was das für ein Film ist. Der Vater wusste es auch nicht. Das war nämlich so ein Typ, der ist in die Bibliothek gegangen, hat sich 5 Filme ausgeliehen, dann hat er sie sicherheitskopiert und hatte dann halt so eine private Sammlung halt. Und Top Secret dachte ich halt so, ist halt sowas mit Spionage, Action, ja geil, dann gucke ich mir an. Und ich lag halt wirklich nach 20 Minuten auf dem Boden. Es war der Wahnsinn. Und die Hauptrolle, Val Kilmer, Gott, der Typ kann ja wirklich unglaublich lustig sein.
Ja,
Wahnsinn. Also allein dieses Setting, also gab's ja vorher und nachher eigentlich nicht, dass man diese Kriegsfilme der 50er, 60er Jahre mal so richtig schön durch den Kakao gezogen hat. Und ich war total verwirrt, als ich als Kind den Film gesehen habe, weil ich dachte mir, zu welcher Zeit spielt denn der? Laufen alle in Nazi-Uniform rum, reden aber sächsisch und sind eigentlich in Ostdeutschland. Das gab's doch vor dem Zweiten Weltkrieg gar nicht und so. Aber die haben das einfach so wild krude durchgemischt. Das war denen einfach scheißegal. Und deswegen hat's auch funktioniert wieder.
Ja. Kurz zur Handlung, es geht darum, dass der Popstar Nick Rivers auftreten soll, und zwar in der Deutschen Demokratischen Republik. Und ja, trudelt so ein bisschen in so eine Spionagegeschichte rein. Er trifft dann Waltraud. Übrigens, Waltraud ist ein schöner Name, das bedeutet so viel wie die sich in Waltraud.
Ja, genau.
Ja, und stolpert halt eben wirklich in so eine Spionagegeschichte, die ja natürlich total absurd und total wahnsinnig wird. Es gibt Verräter, es gibt Milizen, es gibt
Resistance gibt es auch.
Es gibt die Resistance, es gibt eine sehr schöne Ballettaufführung. Ja. Es gibt die Damenmannschaft im Gewichtheben der DDR.
Ja,
okay.
Und die diverse Leute, die von dem Zollsoldaten dann im Bahnabteil abgeführt werden, weil die Hunde anschlagen. Ja. Und er fragt, wo bringen sie ihn hin? Nirgendwo hin, Mr. Was. Und dann hörst du, wie er erschossen wird. Und dann finden sie halt eine Würste in seinem Koffer. Also solche Sachen waren halt andauernd. Oder die Bahnfahrt wird plötzlich zu den Pac-Man-Animationen. Also da waren solche durchgeknallten Sachen drin. Es gibt eine Unterwasserprügelei in einem Unterwassersaloon. Also das ist so unglaublich abgefahren.
Ja, oder auch schon ist diese Szene, also Nick Rivers hilft einmal Waltraud zu Beginn des Films und tötet dabei oder verletzt Major Krüger schwer und dann wird er gefangen genommen, dann sagt ihm dann dieser General, sie sollten hoffen, dass Major Krüger es überlebt hat. Und dann klingelt das Telefon, er geht ran, ja, Wie geht's bei Herr Krüger? Okay. Sagen Sie mir, wenn sich dein Zustand geändert hat. Er ist tot.
Ja, er ist tot.
Und auch toll, das haben wir gerade gar nicht angesprochen, ZZ haben auch gerne so, ich nenne es mal optische Gags gemacht. Du siehst halt im Vordergrund
das Telefon.
Und im Hintergrund ein Typen. Und dann klingelt das Telefon, der Typ geht zum Telefon, hebt es ab, aber das Telefon bleibt immer noch riesengroß.
Man denkt, das ist nur nah an der Kamera, aber es bleibt zu groß und der hat plötzlich einen riesen Hörer in der Hand. Also das schaut so strange. Oder der Soldat, der seinen Helm abnimmt und hat dann noch diesen Kinnriemen an, obwohl er den Helm abgenommen hat. Oder die Stiefel, die robben und versuchen einzudringen in die Festung und dann plötzlich stehen zwei Stiefel vor ihm und er schaut hoch und das sind einfach nur Stiefel. Ja. Und die haben dann auch mit solchen Erwartungen gespielt und die einfach verballhornt. Ja. Das war einfach großartig.
Und vor allem, was sie auch immer gut konnten, sie wussten auch immer, wie sie die Pointe perfekt verkaufen. Es gibt ja diese eine Szene, wenn Nigel, Waltrauts ehemaliger Geliebter, plötzlich wieder auftaucht und erzählt seine Leidensgeschichte da und erzählt dann, dass er auf
der Insel,
ne, dass er irgendwie rausgetrieben ist mit seinem Floß und dann wurde er von irgendwelchen Leuten aufgenommen und die haben dann, Zitat, Sachen gemacht, die ich hier nicht näher beschreiben möchte.
Ja. Und dann konnte sich jeder selber denken. Ja,
genau. Dann fällt ihm Waltraud so um die Arme und sagt so, oh Nigel, das muss furchtbar gewesen sein. Und du siehst den Blick von Nigel. So. Und es ist nur so ein kleines Zucken in der Lippe. Und du weißt genau, so schlimm war es nicht.
Ja, also dann haben sie auch die blaue Lagune so ein bisschen verarscht auf dieser einsamen Insel-Szene. Dann diese Kneipenschlägerei, die ist ja auch, wohl war die bei Airplane?
Die gab es auch.
Nee, genau.
Nee, die war auch. Ja, genau, die war auch
da. Stimmt. Naja, aber der Film ist einfach wunderschön und großartig und so voller toller Ideen, so originellen Dingen, die man, wie gesagt, so auch vorher und nachher nicht mehr gesehen hat.
Erwähnenswert sei ja noch diese tolle Szene mit Peter Cushing, wo ich bis heute nicht wirklich weiß, wie sie das gemacht haben. Dass es irgendwie rückwärts läuft, aber doch vorwärts. Das ist total irre.
Der diesen Schweden spielt, ja. Ja, sie haben das rückwärts gedreht quasi.
Ja.
Und das plötzlich läuft der Hund auch rückwärts durch das Bild. Da haben sie sich wirklich immer Mühe gegeben. Oder die Lupe, die er vor den Augen hält, und dann nimmt die Lupe weg und das Gesicht ist immer noch so vergrößert an dieser Stelle. Also es ist Wahnsinn.
Ja.
Es ist einfach herrlich. Da habe ich schon wieder Bock, den Film anzuschauen. Jetzt habt ihr es geschafft. Ach, toll. Beziehungsweise muss ich mir einfach mal kaufen. Ich habe den gar nicht daheim. Muss mal die Blu-ray kaufen, wenn es den auf Blu-ray gibt. Der hat es verdient, der Film.
Ja.
Auf jeden Fall. Gut, haben wir den auch noch gehuldigt.
Sehr schön. Jetzt bin ich zufrieden.
Na schön. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben eine Nackte Kanone ja im Grunde auch schon angesprochen. Ich meine, über den Film muss man, glaube ich, nichts sagen. Die kennt ja fast jeder, die Trilogie. Und wenn ihr da eh schon so ein Special gemacht habt, muss man nicht viel zu sagen. Wer es nicht kennt, sofort anschauen.
Hier vielleicht noch die Information, dass der erste und dritte Teil Jungs auf Netflix erschienen sind.
Ja, genau.
Ah, okay, gerne. Vielleicht einfach mal die Hotshots-Filme noch ansprechen. Das hätte ich jetzt vielleicht noch gemacht.
Bevor wir da jetzt ganz kurz weitergehen, möchte ich noch mal was Trauriges ansprechen in dem Sinne. Weil mit der Nackte Kanone haben sie natürlich so ihren richtigen krassen Höhepunkt erreicht, ihre Perfektion vielleicht auch in manchen Bereichen erreicht. Das war es aber dann.
So. Meinst du, dann kam nichts mehr von denen?
Also, ja, genau.
Also ich sag mal so, der Jim Abrahams hatte halt noch Hot Shots 1 und 2 gemacht, über die wir jetzt gleich reden
genau,
wollen.
Genau, da kommen wir ja gleich zu. Genau, aber als Trio quasi.
Ja, ich glaube aber ganz ehrlich, die haben ja nicht nur die Filme gemacht, die haben ja auch diesen Ruthless People mit Danny DeVito und Bette Midler gemacht, der, glaube ich, in Deutschland heißt Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone, der kein Smooth-Film ist, aber eine wirklich sehr schöne Komödie. Und,
ja, das stimmt.
Und überleg mal, die haben 77 mit Contact for a Movie oder wahrscheinlich davor noch zusammengearbeitet. Und ich glaube, ich kann es verstehen, dass du irgendwann auch mal sagst, Leute, lass uns hier mal aufhören. Weil sie haben ja auch schon bei Nackte Kanone 2 nicht mehr zusammen Regie geführt. Das war David Zucker alleine. Ich weiß gar nicht, ob die im Streit auseinandergegangen sind. Ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, dass du nach...
Ich glaube, die hatten einfach genug gemacht zusammen und gesagt, jetzt haben wir es langsam durch auch, so diese Art
von Filmen. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir quasi eine sehr kurze Ära haben, die wir jetzt schon wieder verlassen.
Ja, und was man... Also ich finde es auch schade, dass da... Also ich könnte noch ein paar Filme von der Art vertragen, so ist es nicht.
Und was man nicht vergessen darf, dass der Jerry Zucker dann in den 80ern mit Ghost, Nachricht von Sam, einen der erfolgreichsten romantischen Filme des Jahrzehnts gemacht hat, ne? Das vergessen auch viele Leute, dass der Co-Autor und Co-Regisseur von Nackte Kanone und Tiere Tackle-Fight Movie Ghost gedreht hat.
Ja, das, da hat er mal völlig das Genre gewechselt und ist sehr erfolgreich. Das muss man auch mal.
Was schön ist, weil Ghost hat ja diese eine legendäre Szene mit dem, diese Töpfer-Szene, die er danach.
Die wurde dann auch wieder
verarscht. Ja, genau.
Vielleicht war das bei Nackte Kanone oder?
Das war bei der Nackte Kanone, ja.
Vielleicht war das sein Masterplan. Vielleicht hat er gesagt, Leute, wir haben aber nichts mehr, worum wir uns lustig machen können. Okay, dann geht der Jerry jetzt mal was Eigenes.
Ja, ja, genau.
Sehr gut.
Okay. Ja, man muss auch sagen, dass leider auch die Nackte Kanone, also der dritte Teil schon deutlich auch der schwächste war. Ja,
auf jeden Fall.
Also die ersten beiden waren da schon deutlich lustiger. Der ist jetzt nicht schlecht, der Film, um Gottes Willen, aber die ersten zwei waren einfach noch tja, ein Level höher, würde ich sagen, ein Level lustiger. Und davor kam ja dann eben, also von 94 ist der vierte, der dritte Teil. Mhm. Und davor kamen noch die Hotshots-Filme eben. Der erste ist von 91, genau, und der zweite von 93. Und die sollte man vielleicht auch noch erwähnen.
Genau, also Hotshots 1, Hotshots 2, jeweils gedreht und geschrieben von Jim Abrahams. Und ich bin großer Fan beider Filme. Ich weiß, dass der zweite immer so ein bisschen auch den ersten hinterherhängt. Aber ich habe immer noch heute sehr, sehr viel Spaß mit beiden Filmen und kann wirklich, ich kann, glaube ich, alles nachsprechen, was da so drin vorkommt. Und habe auch alles im Kopf in jede Szene und kann euch komplett einzelne beschreiben, was alles so passiert und was wirklich auch lustig ist.
Da also die waren wirklich auch noch Kracher.
Ja. Da muss ich sagen, ich habe Hotshots 1 ich glaube, bei Netflix vor ein paar Monaten gesehen, als er frisch rausgekommen ist. Und ja, der ist gut. Aber ich finde, dass der nicht an den zweiten rankommt.
Der zweite, der hat einen ordentlich noch draufgelegt. Den ersten fand ich echt auch nice. Den habe ich auch gar nicht so oft gesehen. Aber der zweite, der ist einfach noch vollgepackter. Allein mit dieser Saddam, mit diesem Saddam-Charakter, der das Ganze so wahnsinnig trägt. Das hat das alles auf eine neue Ebene gesetzt. Dann auch noch Rowan Atkinson.
Wir haben meine Schnürsäcke zusammengebunden.
Oh, ja, großartig. Wie er ihn dann, wie er ihn dann trägt am Schluss und wird beschossen und er sagt, ih, wie sie schwitzt.
Das ist wirklich fantastisch.
Also, der zweite ist noch deutlich oder lustiger, finde ich.
Also diese ganzen Szenen am Ende sind ja wirklich genial, weil die bringen ja auch die Verletzten dann raus, ne, und bleiben dann ja auch in dem Fluss stehen und sowas. Mhm. Also wirklich, genau.
Also diese ganze, also der erste ist ja eher diese Top Gun.
Genau, der erste.
Der zweite dieser Rambo. Mhm. Auch mit diesem Bodycount, der dann gezählt wird, jetzt mehr als Robocop, jetzt mehr als Total Recall und so. Das war einfach herrlich, diese ganzen Action-Szenen gnadenlos parodiert, wie er einfach nur in einen Haufen Munition greift und bewirft die Feinde damit und die fallen um. Das war einfach so Kinderspielereien und du merkst, die haben einen göttlichen Spaß wieder gehabt.
Und ich weiß noch, ich habe nicht im Kino geguckt, aber ich habe damals als Kind, als er rauskam, den Trailer gesehen und der Trailer bestand oder Teaser bestand nur aus dieser Szene, wo er den Typen mit dem Hühnchen erledigt.
Boah, ja klar.
Und das hat sich so eingebrannt in meinem Kopf, dass, also ganz ehrlich, wenn Leute über Charlie Sheen reden, dann denken die meisten halt eben an hier Two and a Half Men oder wie die Kacke heißt. Ich denke immer daran, wie er mit einem Hühnchen diesen Typen durchbohrt.
Lustigerweise in Hotshots 2 gibt es ja diese legendäre Szene, wo sie aneinander an einem Boot vorbeifahren. Und zwar
Martin Sheen und Charlie Sheen
und Martin Sheen. Und
was super in
Wall Street. Genau, und ich habe später erst Apocalypse Now gesehen und konnte mir lange Zeit nicht zusammenreißen, warum ist das jetzt irgendwie witzig oder so? Und als ich dann irgendwann Apocalypse Now geguckt hatte, dachte ich dann zurück an Hotshots und dachte mir, wow, okay, krass.
Ja, das ist mal ein richtiges Easter Egg für Cineasten.
Also, genau.
Das muss man echt sagen.
Mein Lieblingsgag ist tatsächlich der, es gibt doch diesen einen Soldaten, gespielt von Miguel Ferrer, der erstmal vom Charlie Sheen getröstet werden muss. Mit diesem Taschenkind.
Ja. Hey, kleines Regengesicht.
Genau. Warum so traurig?
Und er kotzt dann dieses Taschentuch voll, ist nichts mehr drin.
Und wenn er dann wieder fähig ist zu kämpfen, schießt halt ein paar Leute und dann guckt er so die Kamera und sagt so, Krieg, fantastisch.
Ja. Ich kann es wieder.
Ich kann wieder töten, jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn.
Toll! Los zum Tor, da gibt's eine Menge böser Buben, die erschossen werden wollen.
Ja, Miguel Ferrer, auch völlig unterschätzter Typ, der in so vielen Filmen mitgemacht, in so vielen guten Filmen auch.
Stimmt,
ja. Glaube ich, ist leider schon verstorben jetzt. Ja.
Leider, Gott hab ihn selig. War, glaube ich, sogar der Cousin von George Clooney, meine ich, oder?
Ach so, das wusste ich jetzt nicht.
Aber das kann sein. Ja. Aber der Anfang
die Besetzung ist einfach auch klasse in dem Film.
Der Anfang von Hot Shots 2 ist ja auch mega, wenn sie da quasi dieses
Spezialkommando
Boxen da auch darstellen, ne? Und diese Süßigkeiten dann da sind, wo
ach so,
quasi, seine Fäuste rein.
Rambo 3 Bären.
Du gewinnen.
Ja, großartig.
Ah ja, auch schon wieder Lust, den Film nochmal anzuschauen. Ne?
Ja. Ja.
Nee. Welchen Film ich gerne noch ansprechen möchte, wo ich leider gar nicht weiß, aber ich glaube, der müsste auch in die Zeitspanne fallen, weil das ist ein Film, das war sozusagen meine Hausaufgabe. Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen Loaded Weapon 1 angeguckt.
Oh, ja.
Den hätte ich gerne auch noch angesprochen. Wir hatten ja noch irgendwie so dieses Stichwort Geheimtipps, die wir vielleicht noch ansprechen könnten. Und ja, da wäre der für mich auch drin.
Wollen wir den
gib
dann
mir
später
einen Namen.
Wollen wir den dann später
an? Sprechen wir dann später an. Ja, können wir gerne machen.
Ja. Genau, also Loaded Weapon ist ja mein Steckenpferd irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, ich habe dich auch noch mal darauf gebracht, dass du den guckst, ne?
Ja.
Weil wir hatten mal drüber geredet gehabt.
Ja, das klären wir dann gleich. Ich merke schon, der Thomas ist jetzt ganz hibbelig.
Ja, total hibbelig. Ja, ich will auch was sagen zu dem Film, also auf jeden Fall. Du, dann lass uns schnell weitermachen, denn jetzt kommen wir nämlich langsam, glaube ich, zu einer eher unrühmlichen Epoche, kann man das so sagen.
Jetzt wird es Zeit, eine Familie einzuführen in das Spoof-Game, nämlich die Wayans-Brüder. Ich weiß gar nicht, wie viele Wayans es mittlerweile gibt.
Ich habe den Überblick verloren, keine Ahnung.
Ja, die haben 1996 Hip-Hop-Hood gemacht, im Viertel ist die Hölle los, der im Original so einen ganz komischen Titel hat, so ewig lang, Don't be a menace when you... Und das war halt eben ein Spoof-Film auf diese amerikanischen Ghetto-Filme wie Menace to Society und Boys in the Hood.
Ich kann es dir gerade sagen, don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood.
Ja, ja. Genau.
es wird sich auch beschwert, dass deutsche Verleiher den amerikanischen Titel nicht übernehmen. In dem Fall bin ich über Hip-Hop-Hood ganz froh.
Ja, okay. Was habe ich denn eigentlich mal gesehen? Ich weiß es nicht.
Ich habe den auch irgendwann in den 90ern tatsächlich, als er auch erschienen ist, mal gesehen.
Mhm. Kann man den anschauen?
Nein.
Bestimmt irgendwo, keine Ahnung.
Also ich weiß noch, der war bei uns in der Bibliothek andauernd ausgeliehen. Die hatten nur ein Exemplar und der war andauernd ausgeliehen. Und ich wusste halt schon, okay, das ist so ein Parodiefilm und ich wollte ihn unbedingt gucken. Und nach fast einem Jahr habe ich ihn dann endlich bekommen. Mhm. Hab dann erfahren, der war ein Jahr immer bei demselben Typen, der hat ihn einfach ein Jahr nicht zurückgebracht. Ich will nicht wissen, wie teuer die Leihgebühr war. Ich will's nicht wissen. Okay, hab mir den dann schön angeguckt und ich war maßlos enttäuscht. Da hat sich auch schon das gezeigt, was eben diese Wayans-Brüder hauptsächlich machen, nämlich es ist oft eine sehr wilde und krude Aneinanderreihung von Niveaulosigkeiten.
Übrigens, darf ich mal ganz kurz sagen, wie viele Waynes da mitspielen?
Ja, bitte.
Bei Hip-Hop-Hood. Und zwar Sean Wayne, Marlon Wayne, Keenan Ivory Wayne, Craig Wayne, Kim Wayne.
Gottes Willen.
Und Damien Dante Waynes. Und ja, das war's. Okay.
Von Verhütung haben wir nicht viel gehalten, anscheinend die Familie Wayne. Ja.
Also ich kann euch auch gar nicht sagen.
Habt ihr denn die Original, also die parodierten Filme gesehen, diese Ghetto-Filme, so Boys in the Hood und so?
Also Menace to Society finde ich immer noch großartig. Boys in the Hood, den fand ich früher schwach. Mittlerweile finde ich ihn auch gut, weil ich damals, als ich das erste Mal geguckt habe, glaube ich, was anderes erwartet habe. Ich dachte, boah, jetzt geht die fette Action ab. Das ist ja wirklich mehr ein Drama.
Okay. Ich habe den tatsächlich in Los Angeles gesehen im Kino. Das war da natürlich schon... Richtig krass, ja. Auch immer so sich umgedreht, ja, ob da nicht irgendwie gleich eine Gang Warfare losbricht, aber das Viertel war ganz okay. Obwohl ich da auch mal durch Compton gefahren bin und dann war tatsächlich überall Polizeiabsperrband, also das war damals in den 90ern echt krass, also hör mir auf.
Ja, ich war mal in Paris.
Ja, da war ich
und
auch.
Und hast du da Love Abspürbar. Story angeschaut, oder?
Nee, da sind wir einfach nur mit der Schule durchgefahren, weil zum Klassenfahrt, 10. Klasse, egal.
Okay.
Aber das ist ja
Budapest,
auch so
ein, hab's krachen lassen.
Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen des damaligen Zeitgeistes, oder? Dass das so aufgekommen ist und dass die Wayans vor allen Dingen da auch so erfolgreich geworden sind. Weil wir haben ja dann nach Hip-Hop-Hood, 4 Jahre später, Scary Movie. Und ich stelle mir immer vor, wenn Scary Movie jetzt in die Kinos kommen würde, ich glaube, der würde kein Erfolg werden.
Ja, wobei...
Ja, weil diese Scream-Welle halt auch vorbei ist.
Ich muss hier ein Geständnis machen.
Ja.
Ich liebe Scream. Wirklich, ich liebe den ersten. Ich liebe alle Scream-Filme. Der erste ist
wirklich einer
meiner Lieblingsfilme. Ja. Und ich habe damals Scary Movie mit Freunden im Kino geguckt und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Und Mittlerweile gibt es solche Szenen, die finde ich einfach nur scheiße, aber der hat auch wirklich echte Brüller, weswegen ich ein Herz für den ersten Scary Movie habe, tatsächlich.
Ich würde jetzt gar nichts Böses über die Scary Movie-Reihe sagen wollen. Ich dachte, jetzt kommen wir nämlich schon zu der nächsten Epoche, die dann noch unrühmlicher war, aber klar, die kommen null natürlich an CAZ dran, aber trotzdem, die haben auch mit einer Gagdichte gearbeitet und einfach auch mal Genres parodiert, die es vorher noch nicht so gab. Und also der zweite ist jetzt eher schon schwach geworden, aber der dritte war dann schon wieder ganz geil. Und einfach so Filme wie The Village
Science.
Wie hieß der? Science, genau.
Science, genau.
Eben solche Sachen dann verarscht, was einfach mal auch ein bisschen neu war. Und die hatten da, glaube ich, auch einen Riesenspaß dabei. Und die finde, die kann man gut weggucken, die Scary Movie-Reihe, ohne rot zu werden.
Also Bitte,
Ladies first.
Ich muss ja gestehen, also Scary Movie 1 finde ich auch mit am besten. Die habe ich damals auch im Kino geguckt. Und die WhatsApp-Szene, also die ist auch heute noch.
Scheiße.
Die fand ich immer, ja, die fand ich immer die richtig gut, ey. Die ist einfach irgendwie, keine Ahnung. Aber lustigerweise hat mir Scary Movie Scream kaputt gemacht. Ich kann heute nicht mehr Scream gucken.
Gar nicht.
Weil ich dann immer das Gefühl habe, gleich kommt um die Ecke.
Also für mich die beste Szene des Scary Movie 1, die ich auch heute noch liebe, ist da so, ja Baby, ich bin wieder Wind. Na, wo bin ich? Du bist hinter der Couch.
Was? Das ist einfach so schöner Slapstick, der einfach so toll inkongruent spielt mit diesen Horrorfilm-Klischees. Ja. Also auch diese Maske, die dann verschieden guckt plötzlich, wenn er irgendwie Schmerzen hat oder so.
Ja.
Das war einfach toll.
Wenn sie dann die Treppe so hochrennen und ihm dann erst so ein Vase, ein Fahrrad und dann später Großmutter.
Ja. An den zweiten kann ich mich gar nicht mehr so großartig erinnern, außer diese eklige Szene mit meine Keime. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Den zweiten habe ich am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres, wo er rauskam, im Kino geguckt. Und ich bleibe dabei, für mich ist Scary Movie einer der mitschlimmsten Spoof-Filme, die ich je gesehen habe. Ich finde den wirklich nur lustig. Es gab einen Gag, den fand ich gut, einen einzigen. Alles andere hat bei mir wirklich nichts ausgelöst.
Ja. Jetzt und alle Teile oder welche?
Den zweiten.
Den zweiten.
Ja, der war low. Der hat ein paar gute, so kann man an einer Hand abzählen, ein paar gute Gags.
Also der beste,
der war schon
einzige Gag für mich, der funktioniert hat, war am Anfang diese Exorzismus-Parodie.
Deine
Mutter ist bei uns. Mutter, komm da raus. Und dann siehst du, wie die Mutter dann rauskommt. Aber ansonsten hat der für mich wirklich null funktioniert, weil Scary Movie, das haben wir, glaube ich, schon angedeutet, der ist halt schon also sehr obszön und ich habe es betitelt als die neue Härte des Buchfilms. Da geht es halt wirklich Blowjobs etc. pp. Das gab es früher auch schon, aber es war nie so explizit wie hier. Und im zweiten Teil haben die das nochmal erhöht. Und
ja, so ein Ekelfaktor, so
Pups. Genau.
Und
Gags war, und sowas, genau, das war nur noch pubertärer Humor, dieser Pipi-Kaka-Humor, den es auch bei American Pie und so, dadurch ist es ja bekannt geworden, aber die haben es ja noch mit einem gewissen Charme gemacht, jedenfalls diese drei Originalfilme. Und ja, die haben es jetzt einfach ein bisschen übertrieben dann.
Ja.
Mit dieser Schamhaarbeschneidung dann und
was aber interessant.
Sie haben es aber besser gemacht dann ab dem dritten Teil.
Ja, wobei das ist interessant, weil die Waynes-Brüder haben den zweiten Teil, das sagen sie selbst, das war halt so eine Art Schnellschuss, weil der erste so überraschenderweise erfolgreich war. Und dann haben sie den zweiten schnell gemacht und haben dann erfahren, dass die Weinsteins, also Harvey Weinstein sollte bekannt sein, sie ohne ihr Wissen einfach vor die Tür gesetzt haben beim dritten Teil und haben jemanden ans Ruder gelassen, über den wir gerade eben schon geredet haben.
Und zwar?
Beim dritten Film jetzt, oder was? Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Regie bei Scary Movie 3 führte David Zucker.
Ja.
Ah, siehst du mal, so schließt sich der Kreis.
Und
deswegen war auch Leslie Nielsen. Deswegen war auch Leslie Nielsen, glaube ich, wieder dabei. Der hatte ja den Cameo als US-Präsident. Übrigens, glaube ich, mit einer der besten US-Präsidenten in der Film- und Fernsehgeschichte.
Ja, der ist toll. Das ist richtig.
Ich will vorher noch hören, wie die Geschichte mit den Enten ausgeht.
Das ist super, so gut.
Wobei das war ein
Ja.
Ja, also den vierten finde ich auch noch okay.
Wie nah standen Sie dem Opfer?
Sehr nah. Solange die K.O.-Tropfen gewirkt haben. Dann ist sie wieder aufgewacht und wollte mich verklagen. Da habe ich meine Zunge eingefahren und bin weg.
Was wären deine letzten Worte an Drew gewesen?
Lauf, Schlampe! Lauf!
Ich muss gestehen, den fünften habe ich nicht mehr geguckt, weil ich damals die Trailer und die Bilder und alles andere, was sie da gezeigt haben, schon so scheiße fand.
Da haben sie dann so Ring, The Ring und so haben sie
genau.
The Grudge, diese Japan-Dinger waren da plötzlich hin. Wenn dir der vierte gefallen ist, kannst du den auch anschauen, kein Problem.
Obwohl, das mit The Ring habe ich tatsächlich gesehen.
Nee, der dritte ist
der vierte.
Ach so, genau.
Der vierte war, genau. Ist hier Krieg der Welten und der fünfte, da machen sich wieder über alles lustig. Unter anderem so, auch ja, das Evil Dead Remake. Und ich habe den fünften damals gesehen im Kino. Ich war zu Besuch bei meiner Mutter in der Eifel. Ich glaube, es war Ostern oder Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr. Und es war einfach so furchtbar langweilig, dass meine Mutter gesagt hat, komm, ich fahr zu einer Freundin, die wohnt in so einem kleinen Kaff, die haben ein Kino, es hat auf. Und das war halt der einzige Film, der lief. Und
okay, das habe ich den fünften, glaube ich, gar nicht gesehen.
Ey, der fünfte ist wirklich schlimm. Der ist wirklich schlimm, wirklich.
Also auch von den Kritiken her und so, die haben die damals zerrissen, also regelrecht in die Luft.
Den dritten und vierten, die fand ich echt amtlich.
Die kann man auch wirklich noch gucken. So zwischen, es sitzt nicht jeder Gag so und man muss, glaube ich, immer einen Move haben dafür, aber das kann man immer noch mal wieder schauen dann.
Ja. Genau.
Vielleicht eine Frage daran anschließend. Glaubt ihr denn, weil heute sind ja Spoof-Filme eher wirklich so ein ganz, ganz fast totes Nischengenre. Und war Scary Movie schuld daran? Also quasi, dass sie das so rausgehauen haben, dass sie vielleicht auch diesen Humor nach unten gedrückt haben, Richtung unter der Gürtellinie und Fäkal- und Pipi-Kaka-Humor und dass natürlich auch die Reihe so einen Abstiegstrend hatte Richtung Teil 5 dann.
Also ich glaube, bei Scary Movie kamen halt mehrere Sachen zusammen. Das eine war, Scary Movie war nicht besonders teuer. Spoof-Filme allgemein waren, glaube ich, nie die teuersten Filme. Aber wenn du halt eine gewisse Qualität haben willst, brauchst du halt eben Kohle. Also hat das Studio gesagt, okay, wir müssen jetzt nicht so viel Geld reinstecken wie jetzt damals bei Nackte Kanone, um Erfolg zu haben, wenn unsere Zielgruppe auch die richtige ist. Und haben halt gesehen, okay, lass uns hier Optionitäten und Frivolitäten aneinander rein, dann geht das schon. Und dann haben sie halt eben... Scary Movie wurde ja nicht nur von den Waynes-Brüdern gemacht, sondern beim Drehbuch haben ja auch zwei Herren mitgewirkt. Jason Friedberg und Aaron Seltzer. Übrigens, Jason Friedberg ist der Sohn von Rick Friedberg und der hatte in den 90ern, 96, das beim Skript mitgearbeitet zu Agent 00 mit Leslie Nielsen.
Ah ja, den man übrigens durchaus gucken kann.
Der ist noch okay.
Der hat genug gute Gags, aber er kommt natürlich nicht an die ganz großen Dinger ran. Ja. Aber den kann man sich durchaus weggucken.
Ja. Genau. Und dann bekam halt Jason Friedberg und Aaron Seltzer die Chance, ihren ersten eigenen Spielfilm zu inszenieren und zu schreiben. Der kam im Jahre 2006 heraus, hieß Date Movie und war ein sehr großer Erfolg, trotz negativer Kritiken. Dann dauerte es nur ein Jahr, da kam Fantastic Movie, der war nicht mehr ganz so erfolgreich, hat aber nicht so viel gekostet, deswegen war es okay. Dann kam 2008 Meine Frau, die Spartaner und ich, der war auch noch erfolgreich, hat auch nicht so viel gekostet, die Kritiken waren vernichtend. Dann kam Disaster Movie 2008, ebenfalls 2010 kam, weil ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder?
Superhero Movie kam vorher noch.
Der ist nicht von denen.
Ach so, du redest jetzt nur von denen.
Genau, Superhero Movie, den finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, der geht auch noch.
Den kenne ich, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Aber dann kam ja auch noch die Pute von Panem.
Die ist auch von denen, genau. Superfast,
genau.
Und die sind teilweise schon echt unterirdisch.
Das ist jetzt nett ausgedruckt.
Ja, das ist wirklich nett ausgedruckt. Die sind alle furchtbar.
Die Spartaner und die Pute von Panem habe ich mir irgendwie heimlich in meine Arbeit angeschaut, weil es langweilig war. Und das ist halt einfach so lieblos runtergekurbelt auch. Ja. Da merkst du halt, die haben nicht wirklich Spaß, die wollen einfach nur den Quick Buck machen, ja, die wollen einfach nur kurz abkassieren und hauen das zwar natürlich so voll mit Gags, also in Anführungszeichen Gags, dass ab und zu mal einer tatsächlich ins Schwarze trifft, aber bei einem Spielfilm von, die sind ja so 80 Minuten, nur weil sie nicht mehr voll gekriegt haben, wenn da 5 Gags drin sind, dann reicht das halt nicht.
Und ganz ehrlich, das meiste, was die dann gemacht haben, um dieses Spoof-Genre zu füllen, sind tatsächlich Gags, wo jemand sich wehtut, Gags, wo jemand furzen muss oder Gags, wo es halt irgendwie um Genitalien geht. Ja, das ist so der Kern dieser Filme und das macht es halt so einfach so furchtbar, das auch zu gucken und zu ertragen und spuckt natürlich auch darauf, wo dieses Genre auch herkommt.
Oh, Entschuldigung.
Das ist Jinxers. Das hab ich ihm gezeigt.
Ja, die wollten dann natürlich auch ein R-Rating. Du siehst ja auch nackte Brüste teilweise in den Filmen. Da scheißen sie sich ja gar nichts. Die haben einfach versucht, da so irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und auch, eben auch diesen pubertären Pipi-Kaka-Humor, wo sie wohl gedacht haben, der ist total in jetzt gerade. Oder vielleicht ist es wie bei Uwe Boll so, dass sie einfach so viele Filme rausgeschissen haben, dass es irgendwann mal wirtschaftlich doch gelohnt hat. Kann ja sein.
Und,
aber
und
das war dann für mich der Sargnagel des Spoof-Filmes, ja, was die da verbrochen haben die letzten Jahre.
Und vor allem, wenn man sich jetzt Date-Movie anguckt, was ich empfehlen möchte, der hat zumindest auch rudimentär so einen narrativen roten Faden. Das haben sie dann irgendwann auch gelassen. Weil
übrigens mit Allison Henniger, die ich ja sehr schätze, ja, aus American Pie und How I Met Your Mother und Buffy und so.
Ja.
Der ist, ich zeige diesen Film in meinen Kursen an der Uni, weil als abschreckendes Beispiel teilweise, was schlechtes Timing beim Schnitt zum Beispiel trifft. Da gibt es ja diese Verarsche von Pimp My Ride, wo eben dann sie gepimpt wird, weil sie ist am Anfang noch dick und hässlich. Und dann basteln sie quasi in der Garage so hin wie ein Auto, dass sie dann wunderhübsch ausschaut. Und die Gags wären eigentlich ganz gut gewesen, aber sie haben es einfach viel zu lang gemacht. Mhm. Hätte man das irgendwie auf ein Drittel runtergeschnitten, dann wäre das eine kurz knackige Geschichte, aber die mussten halt irgendwie Sendezeit füllen. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Und dann merkst du halt auch, dass handwerklich, also es geht nicht nur um die Gags, sondern wenn du es handwerklich verkackst, wenn der Schnitt einfach nicht stimmt, das Timing nicht stimmt, dann funktionieren die Gags halt auch nicht, auch wenn sie gut wären. Und das haben halt die Zuckerbrüder zum Beispiel und Abrams, das haben die halt beherrscht aus dem FF, dieses Timing. Und das kam halt am Schluss gar nicht mehr drüber.
Was? Aber scheinbar müssen die ja trotzdem irgendwie Geld gemacht haben.
Ja, ne? Ich meine, guck mal, diese ich habe ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme. Von diesen 7 Filmen ist bis auf eine alle im Kino gelaufen. Und zwar hier in Deutschland auch. Nur der letzte, dieser Superfast, und das ist doch einer ihrer besseren, wohlgemerkt, kam nur fürs Heimkino raus. Und was auch mir aufgefallen ist, dass diese Filme fast alle nach so 60 maximal 70 Minuten vorbei sind und dann hauen sie wirklich noch so 10 bis 20 Minuten Outtakes einfach raus.
Looper rein.
Ja. Damit sie irgendwie auf 80, 90 Minuten kommen. Das ist der Wahnsinn. Also ich weiß noch, als ich mit Freunden hier, meine Frau, die Spartaner und ich geguckt haben, ihr könnt euch sicherlich denken da draußen, welcher Film da parodiert wird, war ich total baff, dass der nach 60 Minuten schon Schluss ist und dann ging es halt weiter mit irgendwelchen Outtakes. Und ich finde, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Outtakes beim Film das Witzigste sind. Bei einer Komödie zum Beispiel.
Das ist nicht gut, nein.
Und wenn die Outtakes scheiße sind, ist es noch ein viel schlechteres Zeichen.
Das ist ja auch so ein Prinzip, wie es auch das Trash-Studio Asylum macht. Ne? Also die produzieren ja auch total günstig, hauen alles raus und machen dann, gut, die machen dann Mockbuster, aber die holen sich halt auch so Stars dann raus, die halt nicht mehr so erfolgreich sind, die aber immer noch einen Namen haben. Ne? Ja. Und die holen die dann in diese Filme rein und hoffen einfach darauf, dass Leute dann dazugreifen in der Videothek. Gut, das nimmt natürlich ab jetzt derzeit. Und so einfach trotzdem einen Beitrag generieren dann, ne? Und irgendwie Gewinn daraus kriegen.
Das ist, wie gesagt, dieses Uwe-Boll-Prinzip. Mhm. Wenn du nur genug rausscheißt, irgendwie rechnet sich das dann unterm Strich. Und so kannst du auch gut Kohle machen. So haben die das auch gemacht.
Und eigentlich hatte ich, ganz kurz noch, eigentlich hatte ich gehofft, dass die jetzt nichts mehr kriegen und nichts mehr machen. Aber die produzieren ja gerade diese Star Wars-Episode so und so, schieß mich tot, The Force Awakens, The Last Jedi, Who Went Rogue.
Okay.
Ja, geil, hab ich Bock drauf.
So viel dazu.
Was sie aber wirklich...
Hüllen wir den Mantel des Schweigens.
Ja, was ich noch ansprechen wollte, was sie wirklich gut können, sie finden eigentlich immer Darsteller, die den zu imitierten Darstellern immer sehr ähnlich sehen.
Das muss man ihnen lassen.
Das stimmt. Ja. Also das
wirklich, gute Casting-Abteilung haben sie.
Ja, also dieses Pärchen bei Beilei, also Twilight-Verarsche, die sehen wirklich fast aus wie so Doppelgänger. Das können sie gut.
Hab ich jetzt wirklich gelobt? Und dieser Gerard Butler-Verschnitt von dieser 300-Verarsche ist auch ziemlich nah dran.
Ja.
Oder die
Katniss
Everdeen Lookalike da. Ja, aber wie gesagt, ich denke, das war so ein bisschen, diese Typen haben so den Sarg zugenagelt, was gute Spoof-Filme betrifft. Vielleicht kommt irgendwann einer wieder mal auf die Idee, einen guten machen zu wollen und hat damit Erfolg. Ich würde es mir wünschen, aber die goldene Zeit in den 80ern, 90ern oder späten 70ern, die ist, glaube ich, vorbei. Und deswegen schauen wir uns lieber noch mal die Klassiker an, statt irgendwie eins von diesen neuen Dreckstreif.
Da möchte ich hier mal einhaken. Ich habe den Film Mossad jetzt gesehen, der am 13. August in die Kinos kommt. Das ist ein israelischer Spoof-Film. Creative Consultant David Zucker. Der Film ist nicht perfekt, aber nach dem, was wir Spoof-Fans in den letzten Jahren halt haben durchmachen müssen, okay, würde ich jedem Fan des Genres wirklich raten, sich diesen Film anzugucken. Es ist jetzt kein Knaller, aber der hat wirklich tolle Momente. Deswegen guckt euch bitte Mossad an. Wie gesagt, ab 13. August im Kino.
Und was wird da parodiert? Ich meine, ich kann es bedenken bei dem Titel, aber welche Filme könntest du sagen, sind da irgendwie als Paten gestanden?
Gar keine so richtig fixen Filme. Es ist halt einfach so eine Spionagegeschichte, dass ein Mark Zuckerberg-Klon entführt wird. Und deswegen müssen dann so der Mossad mit dem CIA zusammenarbeiten. Und natürlich sind alle Parteien die letzten Dödel. Aber da gibt's halt auch so wirklich total tolle Gags, wie man sie aus der nackten Kanone kennt. Also am Anfang kommt ein hohes Kind, ein Militärtier in so einen Raum. Und in dem Raum ist ein gefesselter Typ und ein Wachpersonal. Und dann sagt der General halt zu diesem Wachpersonal, lass uns alleine. Und dann steht aber der gefesselte Typ auf und geht.
Okay, Klassiker, cool, aber ja, funktioniert. Also, wenn das gut umgesetzt wird, habe ich ja gar nichts gegen solche, ich sag mal, platten Witze. Aber wenn die gut gemacht sind, dann gerne.
Also, ich fand halt im Mittelteil hängt da ein bisschen luftleeren Raum. Und es gibt auch so eine Iron-Man-Parodie, die bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Aber insgesamt war ich wirklich froh, mal sowas wieder sehen zu können.
Mhm. Ja gut, da sind wir ja eigentlich schon wieder beim Thema der versöhnlichen Ende, und zwar Geheimtipps beziehungsweise Dinge, die man als Spoof-Film-Fan kennen sollte, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unbekannter sind. Kann man das so ausdrücken?
Ja, genau.
Okay, einen haben wir schon angesprochen und das ist Loaded Weapon 1.
Wer mag eigentlich Loaded Weapon 2?
Ja, oh, das fehlt, ja. Genau, also
Von 93?
Ich mag den sehr. Ich feiere den sehr, weil der auch so in diesen ganzen trockenen Humor hat, sehr, sehr ausgiebig sogar und auch immer davon lebt, was so im Hintergrund teilweise passiert. Also ich erinnere mich da an diese Schießerei auf der Straße. Da gibt es richtig tolle Sachen. Ansonsten ist das sehr, sehr toll von den Dialogen geschrieben. Unter anderem die Szene, wo sie die Bude stürmen von dem einen, den sie interviewen wollen, hätte ich fast gesagt. Und dann ihm fragen, gib mir einen Namen. Hätten das nicht deine Eltern tun sollen? Oder auch die Szene mit dem Geldwechseln. Haben sie es kleiner? Nein. Haben sie es größer? Sie
ist größer. Mhm. Ja, also die Szene gespielt von Emilio Estevez mit seinem Halbbruder Charlie Sheen.
Genau, also wirklich fantastisch. Oder auch so Belanglosigkeiten. Lirum, Larum, Löffelstiel. Wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Ne? Also das ist...
Also man sollte erstmal erwähnen, der Film parodiert ja diese Lethal Weapon Filme.
Genau.
Diese Buddy-harten Buddy-Action-Komödien, darf man sie auch fast nennen, aus den 90ern. Und das mit einem Samuel L. Jackson und eben einem Emilio Estevez statt Mel Gibson und Danny Glover. Und die machen das auch mit einer Werf, finde ich. Der Film ist relativ unbekannt, hat es aber nicht verdient, weil da wirklich auch so eine riesen Gagdichte hat, ein paar richtige Kracher dabei. Ich sage auch nur das japanische Megafon, ja. Zum Beispiel. und die der die große Kartoffel, die dann festgenommen wird, weil es ja irgendwie so von dem Polizeizeichner dargestellt wurde. Ja. Also und außerdem in einer Nebenrolle der von mir sehr verehrte Dennis Leary, der Komiker, der dann am Klavier sitzt und dann erschossen wird. Und allein die Besetzung ist halt wahnsinnig. In so kleinen Nebenrollen sind halt wahnsinnig bekannte Leute drin. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der irgendwie Nackte Kanone, so Hotshots, sowas in dem Stil mag, unbedingt anschauen. Genau. Loaded Weapon 1, echt vergessene Perle.
Ich wurde wirklich erleuchtet. Ich habe den Film schon ein paar Mal geguckt und der hat nie bei mir funktioniert so richtig. Also ich hatte jetzt nicht scheiße, aber immer so, ich dachte so, ja, nett, aber komm. Und dann habe ich ihn vor einer Woche oder so relativ spät abends geguckt, wirklich so mit dem Laptop im Bett. Und ich dachte, okay, ja, wenn du nach 10 Minuten merkst, du bist müde, machst du aus und lässt es sein, dann ist es einfach nichts für dich. Und der hat aber wirklich bei mir funktioniert. Alleine die Szene, wenn Tim Curry als Pfadfinderin Whoopi Goldberg umbringt, ist sensationell. Mhm. Wirklich.
Stimmt.
Und wo ist er mir auf ihn?
Ja, William Shatner spielt da auch wieder mit. John Lovitz, F. Murray Abraham und viele Cameos eben von Whoopi Goldberg, zum Beispiel Corey Feldman.
Ja. Es gab zwei Gags, da ist der Laptop vom Bett gefallen. Zum Glück ist nichts passiert. Das eine war so ein saudummer Gag. Er zeigt ein Foto und fragt so, ist sie das? Nein, das ist ein Foto von ihr.
Ja, das ist eigentlich dieser klassische ZAZ-Humor,
genau.
Den wir so lieben, so wie Zigarette. Ja, das ist eine.
Ja, genau. Und der zweite ist relativ am Anfang, wenn es halt diesen Shootout in diesem Minimarkt gibt und Emilio Estevez dann die Arbeit getan hat, dann zu diesen Besitzern geht und sagt so, ist schon okay, ihr müsst mir nicht danken. Und dann sieht man die Aufnahme von diesem Ding und alles zerstört.
Ja. Nee, die muss ich mir unbedingt mal wieder anschauen.
Und der arbeitet ja auch mit so visuellen Sachen, ne? Also er wohnt ja dann auch da am Strand, natürlich wie Lethal Weapon quasi, ne? Und hat ja auch seinen Campingwagen. Wenn er da mal reingeht, dann hat er so einen riesen Palast da drin.
Das ist drinnen alles ja viel größer.
Ist das hier Beach Trap 12? Nein, das ist Beach Trap 4.
Ja, großartig, ja.
Ach, Bruce Willis in der Cameo. Ja, stimmt. Großer Geheimtipp. Nächster Geheimtipp. Wenn ihr zum Beispiel die nackte Kanone oder eben die nackte Pistole zum Beispiel möchtet, also eine Serie, die wunderbar spoofig ist, dann unbedingt Angie Tribeca mal probieren.
Die wurde mir jetzt schon sehr, sehr oft von Stu empfohlen, aber ich habe sie immer noch nicht sehen können, weil ich muss sie mir tatsächlich kaufen, weil sie nirgendwo zu streamen ist. Und das ist ein bisschen
ärgerlich. Auf Sky kam die mal, da habe ich sie gesehen. Ist aber schon länger her. Aber das ist tatsächlich ein Geheimtipp, weil es nicht wirklich viel Marketing dafür gab. Ein bisschen was konnte man drüber lesen, aber man merkt halt, die Macher sind halt selber unglaubliche Fans, so wie wir von Abraham Zucker. Und die versuchen wirklich da ranzukommen und teilweise gelingt es ihnen sogar. Es ist auch so eine Cop-Serie, eben die Angie Tribeca ist eine Polizistin in, wo sind die, Miami oder so?
Das wechselt doch irgendwann auch, oder?
Und genau. Aber wie gesagt, die haben auch so eine Gagdichte, die ähnlich ist wie bei Nackte Kanone und Nackte Pistole. Und deswegen, wenn man sowas mag, unbedingt eine Chance geben. Ich glaube, es gibt auch nur zwei Staffeln, aber da sind ein paar richtige Klopper dabei.
Ja, es gibt drei. Dritte merkt man auch, da ist die Luft wirklich raus. Aber es gibt trotz allem ist die dritte Staffel auch noch sehenswert, weil in jeder Folge gibt es mindestens zwei richtig gute Knaller-Gags. Und ich gebe dir da auch vollkommen recht, du merkst in jeder Sekunde, da sind Fans am Werk, die halt nicht nur Spoof-Film-Movies gut finden, sondern sie auch verstehen, was macht sie aus. Ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass Friedberg und Seltzer Spoof-Filme auch lieben, aber nicht verstehen, was daran so gut ist.
Ja, stimmt.
Das kann gut sein. Ne? Ja. Denen fehlt da irgendwie das Handwerk.
Ja.
Bei Angie Tribeca, da haben sie es kapiert.
Ja.
Da sind auch viele schöne Sachen, die im Hintergrund stattfinden und so. Also der spricht auf jeden Fall dieselbe Tonalität an wie die ZAZ-Sachen aus den 90ern, die wir so lieben.
Ja. Ich habe sie in meiner Prioritätenliste für die Serien jetzt mal wieder nach oben gepackt.
Das ist unser Running Gag. Sowas gab's halt auch schon lange nicht mehr. So eine Art von Serien gibt es sowieso ganz selten nur. Mhm. Und das war eine der wenigen Beispiele aus den letzten Jahren, die tatsächlich auch gelungen war. Ja. Deswegen ist es schon so ein Alleinstellungsmerkmal und dann halt eben leider schon fast so ein bisschen ein Geheimtipp.
Ja. Übrigens, das Drehbuch stammt ja teilweise von Steve Carell.
Ja, das produziert mit seiner Frau.
Ja,
ich habe.
Das kann man noch kurz ansprechen. Ich würde die Austin Powers-Filme noch kurz ansprechen wollen.
Ja.
Oh, behave! Yeah! Yeah, baby, yeah!
Weil die eigentlich irgendwie auch schon reingehören in die Spoof-Filme und doch auch recht erfolgreich waren und eigentlich teilweise auch ziemlich gut waren. Was sagt ihr?
Ich liebe Austin Powers. Ich finde, der dritte hat zwar das geilste Opening aller Zeiten, ist aber für mich, ähnlich wie Merk Kanone, schon der deutlich schwächste Teil der Reihe.
Das stimmt, ja.
Das sehe ich auch so.
Ich würd den zweiten als meinen Favoriten nennen.
Finde ich auch.
Aber die ersten beiden, die sind halt Lachfeste hoch 10. Da sind auch Ideen drin, wo ich auch wirklich applaudieren möchte, weil ich die Idee so geil finde. Bestes Beispiel ist, so ein Wachmann stirbt. Und es gibt diesen harten Schnitt und du siehst dann dieser Junge, der nach Hause kommt und dann kommt dieser Anruf rein und dann, also es ist so herrlich und dann so, Jimmy, Marvin wurde von einer Planierraupe ermordet. Aber Mom, ich hatte Marvin gerade richtig lieb geworden. Ich wollte mir schon Daddy zu ihm sagen oder so. Oder?
Das ist so hart, wie du plötzlich einfach mal aus deren Sicht oder Familiensicht solche Henchmans siehst, die halt sonst immer in solchen Spionagefilmen oder Bond-Filmen reihenweise abgemurkst werden. Die haben auch ein Leben. Ja.
Das ist eigentlich schade, dass da noch nichts irgendwie in Richtung, also vierter Teil wurde ja schon öfter mal diskutiert und irgendwie auch so lose mal drüber nachgedacht. Aber da kam nie was und ich glaube, da kommt auch nie was. Das finde ich irgendwie schade.
Ja, der Michael Myers ist ja auch irgendwie in Ungnade gefallen in Hollywood, der darf ja irgendwie auch keine Filme mehr machen.
Achso, sorry, ich war jetzt gerade irritiert, weil ich verbinde mit Michael Myers was anderes.
Nein, nicht Halloween, sondern Mike Myers, nicht Michael Myers.
Aber es wäre doch interessant, wenn beide die Rollen tauschen würden. Könnt ihr euch das vorstellen, so der Anfang von diesem neuen Halloween-Film, diese beiden Podcaster stehen im Hof, zeigen die Maske und dann so Schnitt auf Mike Myers, yeah, baby, yeah.
Wobei, so eine Slasher-Parodie gab es ja schon 2000, der hieß Shriek If You Know What I Did Last Friday the 13th.
Ja.
Also, den hab ich das nicht ist gesehen. Aber auch so ziemlich unterirdisch.
Ja, der war auch nicht so toll, das stimmt. Welche zwei Filme ich noch gerne erwähnen würde, weil die waren auch Teil meiner Kindheit und die finde ich auch super, haben wir am Anfang schon erwähnt, nämlich Mel Brooks, einmal mit Spaceballs und einmal mit Robin Hood Helden in Strumpfhosen.
Ja. Leiht mir euer Ohr. Genau, also Robin Hood kann ich auch wirklich nachsprechen. Das ist ein fantastischer Film, übrigens derzeit auch auf Netflix zu sehen. Eine ganz klare Empfehlung. Da gibt es auch so herrlich trockene Dinge einfach. Und Spaceballs natürlich, der Klassiker schlechthin. Lustigerweise, meine Frau hat immer Spaceballs gerne mit mir geguckt und fand ihn auch unglaublich lustig, kannte aber Star Wars gar nicht. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht. Du kannst doch nicht Spaceballs witzig finden, aber nicht Star Wars gesehen haben. Und dann hat sie dann tatsächlich irgendwann Star Wars gesehen, ist jetzt auch ein riesen Star Wars Fan, also alles gut. Und versteht natürlich jetzt auch viel, viel mehr, was so hinter Spaceballs so an manchen Stellen dann auch steckt.
Ich bin deines Vaters, deines Bruders, deines Neffen, deiner Großmutter, ehemaliger Zimmerkumpel. Zu was macht uns das? Wenn man es genau nimmt, zu gar nichts.
Aber das zeichnet auch einen guten, lustigen Film aus, wenn der sogar funktioniert, obwohl du das Parodierte gar nicht kennst.
Genau.
Das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Dann ist natürlich doppelt so lustig, wenn du das kennst. Aber wenn du so schon Leute findest, die das lustig finden, ohne dass sie eigentlich wissen, was wird der jetzt verarscht, dann machst du irgendwas richtig, glaube ich.
Interessanterweise ist der damals von den Kritikern ja gar nicht so gut aufgenommen worden.
Ja, aber das ist doch so, wenn man ganz ehrlich ist, also Nackte Kanone wurde, glaube ich, ganz gut besprochen, aber die meisten Spoof-Filme waren noch nie so die Lieblinge der Kritiker.
Stimmt, ja.
Ich möchte übrigens bei Spaceballs einen meiner absoluten Lieblingszitate mal kurz einwerfen. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Und mein bester Freund. Ich liebe dieses Zitat. Ich liebe es. Ich hatte mal wirklich
ein T-Shirt davon. Ich habe einen Kumpel, der hat sich Mugel genannt. Halb Mensch, halb Kugel. Der war etwas beleibter früher. Und das war dann so sein Spitzname.
Aber Spaceballs hatte auch so crazy verrückte Ideen drin. Zum Beispiel mit diesem Instant-Video.
Ja.
Was? Wo ist das? Das ist jetzt, Sir. Jetzt genau.
Und bei Spaceballs gibt es auch...
Durchkämmt die Wüste, sage ich nur.
Ja, genau. Aber auch bei Spaceballs gibt es auch so Kleinigkeiten, um die ich immer lachen muss. Zum Beispiel, wenn er halt einen Kaffee haben möchte und sein General Colonel Sandfuchs dann einfach so... Ist das da? Nein, das ist unser Mr. Coffee. Großartig. Möchten Sie einen? So, natürlich.
Ja, sicher. Alles wunderbar gewesen.
Aber ganz ehrlich, ansonsten, also ich meine, Robin Hood und Spaceballs würde ich jetzt nicht als Geheimtipp bezeichnen. Und mir fällt jetzt außer Lord Rappen und Andy Tribeca auch eigentlich, und jetzt vielleicht diesen Mossad, den ich gerade erwähnt habe, nichts ein.
Mhm. Ja, weil es eigentlich auch nur noch nicht viel wirklich Witziges gab.
Ja.
Mhm.
Ist schon.
Also ich meine, man hat noch diese ganzen Leslie-Nielsen-Filme so zwischendurch, die dann alle noch gekommen sind, ne? Aber die waren halt, da gibt es noch ein paar gute, aber sonst eher auch.
Ach so, Moment, schlechte. Einen noch. Kennt ihr Liebe auf den ersten Biss?
Nee,
das sagt mir nichts.
So eine Vampir-Verarsche aus den 70ern auch, späten 70ern.
Nee.
Ja. Eigentlich auch sehr sehenswert.
Okay.
Wo Graf Dracula irgendwie gezwungen wird, weil in Rumänien die Kommunisten übernommen haben, muss er fliehen und flieht dann irgendwie in die Bronx. Und es ist teilweise sehr spaßig. Ist vielleicht jetzt kein reiner Spoof-Film, aber geht schon ein bisschen in die Richtung und ist sehr sehenswert. Mit einem George Hamilton als Dracula.
Ah, okay.
Ich hätte noch einen, und zwar es ist kein Kinofilm, es ist ein TV-Film gewesen, der hieß Young Doctors in Love von Gary Marshall, der dann auch hier Pretty Woman gemacht hat und produziert übrigens von Jerry Bruckheimer. Es ist eine ABC-Produktion aus dem Jahre 82, den gibt's bei YouTube komplett. Der erschien in Deutschland auch nur auf Video. Ich glaube, der ist auch gar nicht auf DVD raus. Und im Deutschen hieß der Operation gelungen, Patient tot. Den habe ich mir mal angeguckt. Der ist auch ganz nett. Und ist auch sehr gut besetzt. Aber der ist halt in unserem Breitengrade jetzt nicht so bekannt. Aber Harry Dean Stanton ist dabei und Michael McKean, den man unter anderem aus dieses Spinal Tap oder halt Better Call Saul kennt. Den könnte man noch ja in die Geheimtipp-Ecke werfen. Aber ansonsten ist er wirklich nicht mehr zu holen, glaube ich.
Nee, nicht viel. Also nichts, was ich kennen würde, jetzt jedenfalls. Das würde ja was heißen. Ja, da sind wir ja eigentlich auch schon fast durch dann. Oder hat jemand noch was anzufügen?
Also ich glaube, man könnte noch die Johnny English-Reihe zumindest mal erwähnt haben. Ja. Ob die jetzt unbedingt so in den Spoof-Bereich, also ja schon.
Das ist eher so Slapstick-mäßig.
Ja, ne, das ist schon.
Würdet ihr diese OSS 112-Reihe mitnehmen?
117.
Ja, doch.
Habe ich mir tatsächlich auch überlegt, aber ich würde auf keinen Fall, weil der zum Beispiel eine totale Charakterentwicklung macht.
Ja. Stimmt, ja, stimmt. Ja, genau, also Black Dynamite.
Vom arroganten Vollarsch ist er ja dann plötzlich der Open-Minded-Typ, der Kulturen verständigt. Also deswegen kratzt so an der Grenze, finde ich.
Vielleicht. Also Black Dynamite habe ich ja schon erwähnt. Also den kann man auf jeden Fall nochmal als Geheimtipp mit aufnehmen.
Mhm. Was wir vielleicht nochmal kurz einen Abschied machen könnten zum Schluss, ist nach Deutschland. Da gibt es ja Schule des Manitou, würde ich durchaus auch noch in die Spoof-Ecke setzen.
Oh ja, ja, oh ja, da hast du recht.
Der Wichser auch, also die Wichser-Filme.
Ja, stimmt.
Ja, also
kann man machen.
Bully hat da schon einiges getan. Also Schule des Manitou, ich weiß, viele hassen ihn mittlerweile. Ich finde ihn noch großartig.
Nein,
wirklich der ist doch großartig. Mit diesem,
das war richtig gute
Gags. Mit dem Traumschiff habe ich meine Probleme.
Ja, ich sagen. Auch. Ja.
Den finde ich okay, aber auch nicht so umwerfen.
Ja, aber da kommen so ein paar Anleihen sind halt schon drin, wo du merkst, die sind auch Fans, ihr seid, wie ist der Name, Rock, ja, Rock weiter, nix weiter, Rock aus, fertig, okay, Herr aus, fertig. Ja. Also da ist schon was durchgeschimmert teilweise. Ja.
Und beim Wichser mag ich die Liebe zum Detail wirklich, die da mit eingeht. Den zweiten Teil finde ich schlechter, aber der hat dafür den besten Gag, nämlich diese Werbeunterbrechung.
Hallo. Ich bin Roger Willemsen. Sie kennen mich aus Sendungen wie Willemsens Woche, Aspekte oder Alarm für Cobra 11. Diese einzigartige CD-Kollektion, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, gibt es nicht im Handel, denn sie ist scheiße. Slime Live präsentiert. Das London Philharmonic Orchestra spielt für Sie die schönsten Klingeltöne der Welt. Bestellen Sie jetzt. Die ersten 500 Anrufer erhalten von uns kostenlos eine Handvoll Sand. Sand.
Und den dritten, den Triple Wix, werden wir leider wohl nie sehen.
Ja, was sehr schade ist, aber okay. Ja,
finde ich auch. Aber stimmt, da haben wir jetzt fast vergessen, das sind echt eigentlich auch für deutsche Verhältnisse echt gelungene Stu-Filme aus deutschen Landen. Stimmt.
Ja gut, wir möchten jetzt nicht über Ottos 11 reden, glaube ich.
Über was?
Ottos 11.
Ja,
oder Sieben Zwerge.
Sieben Zwerge Gedöns, ja. Genau. Ja.
Ja, da wollen wir auch den Mantel des Schweigens.
Okay, dann glaube ich, machen wir ja besser Schluss, bevor es dann noch böse endet.
Ja. Ja, ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage an euch. Und zwar, oder zwei Fragen. Das erste ist, was wünscht ihr euch vielleicht für die Zukunft? Und tatsächlich die Frage, glaubt ihr, dass Spoof-Filme in den nächsten Jahren doch irgendwie mal zurückkommen könnten? Weil es gibt sie ja noch in YouTube-Form, in Kurzclip-Form. Darüber haben wir gar nicht geredet, aber da ist ja eine ganze Menge unterwegs und es gibt auch ganz viel.
Ich habe es ja auch schon mal angedeutet. Ich glaube, dass so diese Hochzeit dieser Art von Filmen irgendwie vorbei ist. Und ich wünsche mir, dass, wie gesagt, einer mal wieder so die Eier in der Hose hat und sowas macht und das dann irgendwie auch hinkriegt. Oder dass sowas wie Angie Tribeca dann vielleicht öfters mal auftaucht für Leute, die ihr Handwerk verstehen und die eben auch Fans sind. Weil sonst funktioniert das meistens nicht.
Ich setze meine Hoffnung auf Netflix und Co., bin ich ehrlich. Mhm. Ich glaube, im Kino wird es schwer sein. Gerade jetzt, wo das Populärkino halt wirklich sehr eingespannt ist mit Superhelden und Effektspektakeln. Ich glaube, ja, das Spoof-Film ist aktuell tot. Aber das Schöne ist bei Genres, sie können relativ einfach wiederbelebt werden. Bestes Beispiel ist, keiner hat mehr an Sandan-Filme geglaubt, dann kam Gladiator und dann plötzlich kamen mehrere Sandan-Filme. Gut, die waren nicht mehr so erfolgreich, aber okay. Ich fände es ganz schön, wenn es vielleicht so ein bisschen ist wie das Western-Genre. Es wird immer wieder gesagt, Western ist tot, aber trotzdem kommen immer wieder ein, zwei Western raus, die auch ganz gut sind und nochmal erfolgreicher sind. Das würde mir reichen. Ich brauche jetzt nicht jedes Jahr irgendwie 8 Spoof-Filme. Das nicht. Aber wenn ich zumindest wüsste, da sind ein paar Leute draußen, die das mögen und an Spoof-Film arbeiten, dass ich so alle 3 bis 4 Jahre einen guten bekomme, das würde mir, glaube ich, schon ausreichen.
Okay.
Gut. Genau, also ich würde mir auch wünschen, dass es wie in den 80ern ist, dass man vielleicht noch mal so 7 oder 8 Filme in ein Jahrzehnt bekommt. Das ist also nicht alle 3, 4 Jahre, aber so ein bisschen ein paar mehr. Das wäre schon ziemlich geil, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und ja, mal gucken, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Hoffentlich nicht noch mehr so Pipi-Kaka-Filme, davon haben wir, glaube ich.
Genau, das wünsche ich mir auch, dass wir davor verschont bleiben. Ja. Aber ich ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch.
Ja. Gut, dann würde ich hier mal einen Deckel drauf machen.
Ja, aber ich darf noch. Ich darf nämlich noch meinen Lieblingsspruch von Nackte Kanone bringen, habt ihr gesagt.
Ja, dann los.
Und zwar habe ich den tatsächlich im Open-Air-Kino, da lief der neulich hier in München mal, bin ich dann kurz bevor der Spruch kam aufgestanden und habe laut gebrüllt: Hey, das ist Enrico Palazzo! Und dann alle: Enrico Palazzo, Enrico Palazzo. Und das war sehr, sehr schön. Gibt es auch ein Filmchen davon.
Was ich noch gerne wissen würde, du bist ja hier zu Gast, Thilo, und wir haben es am Anfang total versäumt, dir ein bisschen Platz für Eigenwerbung zu geben. Deswegen,
stimmt.
The stage is yours, wie Uri Geller immer so schon sagte.
Okay, ja. Danke, dass ich das noch machen darf.
Das sind wir.
Ja, Thilo, der alte Schwede aus München, wie gesagt, ich mache für den Tele-Stammtisch Reviews und Recaps und bin gerne auch mal als Gast irgendwo, wie jetzt heute dabei, bin ich sehr glücklich, dass ich das machen durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch. Und nebenbei mache ich einmal im Monat noch einen Radio-Podcast, der läuft auch live im Radio bei M94.5. Die UKW-Frequenz gibt es aber nicht mehr, könnt ihr über Webradio, über Kabel oder DAB Plus anhören. Gibt es dann aber auch als Podcast zum Runterladen. Und da machen wir dann eher so The List, nennt sich das. Da machen wir dann so die Top-10-Listen, kennt ihr aus dem Internet, aber dann auch viel mit Songs. Zuletzt haben wir ein Ennio Morricone-Special gemacht, der gute Mann ja verstorben ist, und haben da unsere Lieblings-Morricone-Tracks ausgepackt, die vielleicht jetzt auch nicht so bekannt waren, vor allem aus so Spaghetti-Western. Und ja, das macht uns sehr Spaß. Die nächste Folge ist immer am 3. Dienstag im Monat, dann um 20 Uhr. Aber wie gesagt, gibt es dann auch als Podcast zum Runterladen. M94.5, einfach mal googeln. So, danke für die Eigenwerbung.
Gut, bitte.
Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch an dich, Thilo, dass du da warst. Es war eine Freude. Es hat Spaß gemacht.
Ein Fest.
Gerne wieder.
Auf jeden Fall.
Und genau, dann das Obligatorische. Wenn ihr Spaß hattet mit unserem Podcast, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr über Spoof-Filme denkt, welche eure Lieblinge sind, was ihr so von den letzten Jahren von den Spoof-Filmen gehalten habt und wo ihr so eure Hoffnung reinsteckt. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns und wie Nelson von den Simpsons sagen würde, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss und dann dürft ihr beide euch auch noch ganz kurz verabschieden. Und dann auf Wiedersehen.
Ciao. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt.
Mir auch. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas Lustiges zum Schluss sage, aber mir fällt nichts ein, deswegen sage ich auch noch Tschüss, danke fürs Zuhören.
Ja, das ist ja originell. Das bei einem Spoof-Film-Special, meine Herren, mit solchen Leuten muss ich ja arbeiten. Nein, wirklich, war spaßig und ich bin schon mal gespannt auf das nächste Thema.
Ich habe keine Hosen an, liebe Zuschauer. Film nach 11.